Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 400. Jubiläumsepisode des Podcast Freiburg. Und wir haben gewonnen 2-1 bei St. Pauli. Und wir sind zu viert, 400. Folge. Nicht die klassische Viererkette. Eigentlich ist es auch eine Viererkette. Wir sind ja mittlerweile eine Fünferkette. Und ich sage deswegen zuerst hallo Paddy.
Hallo Alex.
Der es auch jetzt endlich auf die Webseite geschafft hat übrigens.
Yes, ich bin endlich Teil von uns.
Es tut mir leid, das lag an mir, dass das länger gedauert hat. Hallo lieber Micha.
Guten Abend.
Und hallo lieber Julian.
Hi Alex.
Julian, 400 Folgen. Schon krass.
Krass. Jetzt muss ich irgendwie die großen Worte sagen, oder was?
Ja.
Ich habe jetzt nichts vorbereitet, aber 400 Folgen klingt sehr cool, da du ja von Folge 1 dabei warst und wie niemand sonst von uns, gebühren die natürlich zuerst mal dir und ich feiere dann erst, sobald ich das erste Mal dabei war.
Der Dank gilt unseren Hörern und Hörerinnen. Ohne euch wäre das nicht möglich, würde uns keiner hören, würden wir das Ganze nicht tun.
Da klang wollte ich natürlich gerade hinleiten.
Genau, klang jetzt sehr ironisch, ist aber 100% ernst gemeint. Vielen Dank. Uns macht Spaß und wir freuen uns, dass es auf Anklang stößt. Und wer das unterstützen möchte, kann das tun in den Links in den Shownotes.
Ich freue mich auch immer sehr, wenn uns Leute anquatschen oder so und uns das erzählen, dass, wie sie uns hören. Das freut mich auch immer sehr.
Absolut. Es gibt neue Sticker, die könnt ihr bestellen, die könnt ihr bei uns, ihr könnt uns schreiben und uns eure Adresse sagen, dann senden wir sie euch zu und Kontakt mit uns aufnehmen könnt ihr über Social Media oder über die Mailadresse oder über die Website und. Macht das gerne, wir freuen uns und schicken die gerne raus. Jetzt nehmen wir vier eine Folge auf. Der Patrick war im Rasenfunk und hat uns gut vertreten. Der liebe Paddy war beim Millerton und hat uns gut vertreten. Du kommst gerade von der zweiten Aufnahme, richtig?
Genau, ich war jetzt direkt davor noch im Nachtenspiel mit Yannick zusammen, habe über das Spiel geredet. Vielleicht mehr um das Drumherum als das Spiel. Ich sag mal, die St. Pauli-Seite wollte jetzt nicht so viel über das eigentliche Spiel reden. Vor allem muss man da vielleicht auch einen Shoutout machen an den Tim vom Millerton, der gestern einen 25.000 Buchstaben Spielbericht getippt hat, der wirklich, wirklich krass war. Deswegen alles zum Spiel von St. Pauli-Seite kann man dort nachlesen. In der nach dem Spiel-Episode geht es hauptsächlich um den ganzen Vibe, um das Spiel drumherum und ja.
Den Blog wollte ich auch nochmal loben. Der hat mir sogar für die Freiburger Taktikanalyse geholfen. Also.
Einziger Grund, warum ich ihn nicht irgendwie erwähnen wollte, ist, dass ich natürlich daraus gnadenlos klauen werde.
Ja. Nicht nur du.
Ist wirklich gut.
Ihr seid alle viel besser vorbereitet als ich. Ich habe den nicht gelesen, ja, wahrscheinlich habe ich jetzt keine Ahnung. Ja.
Genau, es werden auf keinen Fall Takes aus dem Millerton-Blog oder von Patrick im Rasenfunk hier heute zu hören sein. Das geht ja gar nicht.
Nein. Nee, die sind ja nämlich nicht da.
Also man kann auf jeden Fall, ich freue mich auf Paddys Interview und generell finde ich halt wirklich Millerton so den Goldstandard an Sachen Fan-Medium. Das ist wirklich krass.
Also die sind schon auch noch meistens so, wenn die zusammen aufnehmen, vor Ort einfach, ne?
Genau, also die haben ja Unterschiede, die haben eben diese Interview-Episoden jetzt vor und nach dem Spiel mit jeweils einem Gast aus vom gegnerischen Team, dann haben sie ihre Redaktionssitzung, die irgendwie immer montags stattfindet, wo sie aufnehmen vor Ort, dann haben sie noch ein Monatsformat, dann haben sie noch den Blog drumherum. Also gefühlt gibt's da jeden Tag, passiert dort was bei denen. Das ist wirklich sehr, sehr krass.
Also wir sind schon geil, aber nicht ganz so geil.
Ja, oder ich finde halt für einen Vibe, ich fände es ja auch mal cool, wenn wir irgendwann mal so eine Küchenfolge aufnehmen vielleicht. vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin. Textilvergehen muss ich auch immer dran denken. Ich fand das eigentlich auch immer nett, wenn die in der Küche saßen.
Folge 500 dann.
Yes.
So. Es gibt, also Paddy, du warst in Hamburg. Ich glaube, wir machen das gleich am Ende, weil wir reden auch noch kurz danach über Ultras und Bruns, Matanovic, Treu. Das kannst du dann alles zusammen verpacken. Ich wollte noch kurz auf die aktuellen SC-Themen in der Woche eingehen. Ich möchte kurz erwähnen, dass wir die Nationalspieler, die unterwegs sind, ans Ende der Folge packen, weil das ja ein bisschen zum Bayern-Spiel auch passt, weil dort sind auch einige unterwegs und der nächste Gegner ist der FC Bayern. Dann, ich weiß nicht, wer von euch das mit dem SC-Marketing-Chef?
Das kann ich kurz sagen, das habe ich nicht reingeschrieben im Skript. Und zwar kam letzte Woche am Freitag die Meldung im, ich glaube, Netzwerk Südbaden heißt es, dass der SC-Marketing-Chef Hanno Franke, der 60 ist, seit letztem Freitag nicht mehr beim SC ist, nach 30 Jahren im Verein. Es gibt hierzu keinerlei Statements vom Verein, kein Statement von Hanno Franke, nur diese quasi Pressemeldung. Ja, ein bisschen verwunderlich, 30 Jahre im Verein, keinerlei Worte, keinerlei Gründe. Spekulieren macht jetzt auch keinen Sinn, ich weiß auch von nichts, aber es ist ein bisschen sehr krass, weil wenn man mit 60 nach 30 Jahren geht, könnte man auch meinen, man hält es noch durch, bis dann die Rente wirklich kommt vielleicht, muss man wissen sagen. Wie gesagt, spekulieren macht wenig Sinn, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist und was die Gründe sind. Aber schon interessant, weil so das ist so noch so ein richtiges Urgestein letztendlich im Verein gewesen, was so die offizielle Schicht angeht, der jetzt dann irgendwie so ganz still und heimlich nicht mehr Teil vom Verein ist.
Also erstmal finde ich es amüsant, dass das Einzige, was man hört, ist eine Pressemeldung, weil die geht ja im Zweifelsfall über den Marketingchef, so verstehe ich das zumindest. Aber genau,
also es ist zumindest keine Pressemeldung vom SC gewesen, sondern quasi wirklich eine von einem Netzwerk Südbaden eine herausgebrachte Newsmeldung. Ah ja. Also
dann macht's wieder Sinn. Wollen wir jetzt an der Stelle kurz drüber reden, wie wir das Marketing vom SC Freiburg finden und im so Bundesliga-Vergleich, so aus dem Stegreif?
Boah, ich glaube, das ist fast nicht thematisierbar, weil unter Marketing gefühlt alles fällt, so ja. Was mittlerweile halt angeht, von Merchandising-Geschichten bis hin zu wirklichen Vertragsgesprächen, aber auch so Sachen unter seinem Themenbereich waren dann auch so Sachen wie mögliches Vereinsmuseum, das SC-Archiv fällt darunter unter seine Abteilung. Da ist so, das ist so groß, dieser ganze Bereich beim SC. Ich glaube, finde ich jetzt schwer einzuordnen, wie das vielleicht mit anderen Vereinen ist, ohne da auch Einblicke zu haben.
Hängt er da auch ein bisschen im Trikotdesign mit drin? Weil dann würde ich mich wundern, dass er nicht vor 2 Jahren geflogen ist.
Ich glaube, Merchandising ist nochmal dann doch ein bisschen was anderes. Aber ist jetzt auch nicht so, dass
wenn
der
SC ausbaden musste, dann hat er einen harten Kopf. Also.
Ich hatte ein cooles Gespräch dazu auch in Belgien. Liebe Grüße heute mal. Also es wäre vielleicht wirklich mal was für so eine Sommerfolge oder so, wenn man da mal Zeit hat, sich mit zu beschäftigen.
Exklusiv-Interview mit Ex-Marketing-Chef Hanno Franke. Die Wahrheit. Ja, finde ich gut. Melde mich freiwillig. Genau. Dann lassen wir das an der Stelle. Marketing ist ja nicht nur die Außenwirkung und Außendarstellung über Webseite, Social Media etc., sondern beinhaltet ja viele Inhalte. Vielleicht machen wir das irgendwann mit dieser Sonderfolge. Aber wir haben ja noch einiges vor heute. Apropos Außenwirkung, es war ein sehr schönes Mansambi-Interview, was mir ein bisschen Hoffnung gemacht hat, dass er vielleicht doch länger bleibt, weil er den SC schon in höchsten Tönen lobt. Da interpretiert man als Fan natürlich immer ein bisschen mehr rein, als wahrscheinlich dran ist, aber man darf ja hoffen. Ich wollte es kurz erwähnen.
Ich weiß nicht, wie viele Leute hierzu mit den Peanuts vertraut sind, aber Lucy Brown zieht immer wieder den Football weg. Lucy zieht immer wieder den Football weg vor Charlie Brown und er fällt jedes Mal neu drauf rein und so fühle ich mich jedes Mal, weil mir geht's natürlich genauso. Und jedes Mal, wenn ein Spieler sagt, ja, aber es ist schon was Besonderes hier, dann fühle ich mich wie ein Football, der hingehalten wird und ich werde gleich voll drauf treten und der Football wird im Sommer weggezogen.
Seit Litz Dorn am Ende der letzten Saison noch seine Liebe gepredigt hat, glaube ich keinem Spieler mehr irgendwas. Mein Herz ist für immer gebrochen.
Gut. Und dann gehen wir langsam Richtung Spiel gegen St. Pauli. Und Paddy, du darfst erstmal von deinem Hamburg-Wochenende erzählen. Und ich würde dir dann die Brücke schlagen zu Bruns Matanovic-Treu, die ja auch herzlich empfangen wurden.
Ja. Genau, fangen wir, glaube ich, mal damit an. Ich bin Freitag schon gefahren, war dann das komplette Wochenende oben. Hab auch gestern am Montag noch frei gehabt. Bedingt auch durch dieses blöde Sonntags 17:30 Spiel. Ich hatte einfach keinen Bock. Oder auch einfach nicht so die Möglichkeit, überhaupt wieder nach Freiburg zurückzukommen. Samstagmorgen hat der Tag damit begonnen, dass die liebe Jane und ich uns getroffen haben in Hamburg und zu Igor Matanovics Laden Oakberry in der Hamburger Innenstadt gegangen sind.
Stark.
Igor Matanovic hat ein Franchise-Unternehmen dort nach Deutschland gebracht, was Acai, Asai, keinen blassen Schimmer, wie sowas ausgesprochen wird, Bowls verkauft. Letztendlich, es ist einfach eine hippe Müsli-Schale mit ein bisschen Früchten, pürierten Früchten, ein bisschen Eis, ein bisschen ein paar Cerealien und ein paar frische Obststücke. Kostet ein Schweinegeld, ist aber sehr, sehr gut Besuch gewesen. Hat mich ein bisschen erstaunt, dass Igor Matanovic nicht davor noch krass Werbung gemacht hat. So irgendwie mit dem Codename Igor kriegt der 1 € Rabatt am Spieltag oder so. Ein bisschen verlorenes Potenzial, finde ich, für Auswärtsfans.
Ich glaube, er hat aber irgendeine Bowl gepostet mit perfektes Frühstück oder so. Okay.
Nach dem Spiel hat er so ein Aftergame-Foto gemacht aus der Kabine, wo er seine eigene Bowl quasi zeigt. Das war ganz witzig. Ja, wie gesagt, das ist eine hippe Frühstücks-Bowl. War aber wirklich eigentlich ganz lecker, aber jetzt schon ein bisschen teuer. Haben dort
Zielgruppe
aber witziger
Paddy und Jane.
Zielgruppe Paddy und Jane und ganz viel TikTok auf jeden Fall. Das trifft es, glaube ich, sehr gut. Haben dort witzigerweise hinter der Theke stand Igor Matanovics Cousine, die sich total gefreut hat, als ich da mit Essejacke aufgetaucht bin und haben dann ein bisschen gequatscht. Wir konnten sie leider nicht überreden, unser noch restliches Auswärtsticket, was wir hatten, zu nehmen, weil sie gemeint hat, der Rest der Familie steht ja auf der anderen Seite und da kann sie jetzt nicht einfach im Gästeblock stehen. Igor hin oder her. Grüße gehen raus. Ansonsten habe ich mich dann Samstag, haben wir uns dann den Rest des Tages noch mit unter anderem Yannick vom Millanton getroffen. Wir waren beim Spiel der St. Pauli Frauen, die gespielt haben am Samstag. Wetter war mega. St. Pauli einfach sehr, sehr schön, vor allem wenn es dann noch gezeigt wird von Einheimischen, wenn man dann Szenekneipen mal betritt und so. Wo sehr viel Fußballkultur, St. Pauli-Kultur an den Wänden hängt, unter anderem. Mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Einfach super, super cool. Der Sonntag ging dann genauso cool weiter. Haben unter anderem dann den lieben Nick getroffen, der hingefahren kam zum Auswärtsspiel und der mit uns im Block stand. Sind dann über den Dom gegangen, der dort jetzt war am Wochenende gestartet ist. Und sind dann auf in Richtung Gästeblock. Gästeblock diesmal frühzeitig gegangen. Ich glaube, Julian, du warst ja letztes Jahr unter anderem mit dabei in der letzten Saison. Wenn man spät in diesen Gästeblock kommt, ist es anstrengend, weil der immer sehr, sehr, sehr voll ist. Wir haben uns diesmal die andere Ecke ausgesucht, um nicht nur Fahnen vorm Gesicht zu haben. Und wir haben zumindest deutlich mehr vom Spiel gesehen. Auch Getränkesituation war im Vergleich zum letzten Jahr deutlich, deutlich angenehmer. Und die St. Pauli-Seite hat auf der anderen Seite deutlich für Stimmung gesorgt, denn als wir ins Stadion gekommen sind, kam wohl der Mannschaftsbus von St. Pauli und es gab eine große Begrüßungsaktion und da wurde sehr, sehr viel Pyrotechnik gezündet. Man hat echt gedacht, da hinten explodiert alles hinter der Tribüne auf der anderen Seite. Rauchschwaden zogen wirklich auf, Feuerwerkskörper wurden gezündet. Yannick hatte gerade im Millanton auch nochmal berichtet, dass es sehr, sehr krass war und er gefühlt den Bus erst gesehen hat, als er einen Meter vor ihm stand. Also da wurde richtig Stimmung erzeugt, richtig angeheizt für den Abstiegskampf. Ja, und dann im Stadion, es ist halt schon krass, wie willkommen man sich fühlt bei St. Pauli als Gästefan, also seien's irgendwie willkommen SC Freiburg auf der Anzeigetafel und dann wird SC Freiburg vorm Spiel gespielt. Dann kommen eben, du hattest gerade schon Bruns Matanovic schon treu erwähnt, die kommen noch vor dem Aufwärmen zum Platzbegehung auf den Platz und auf einmal brennt halt Jubel auf in diesem Stadion, vor allem als Philipp Treu den Platz betritt. Wirklich, wirklich krass, wie nett letztendlich alle Ex-Spieler dort begrüßt wurden. Das ist schon sehr, sehr cool. Eine sehr, sehr coole Atmosphäre, die dann halt dort erzeugt wird. Auch natürlich St. Pauli durchaus politisch sehr stabil vor dem Spiel mit vielen Plakaten zum Thema sexualisierte Gewalt, dem Aufruf, dass Männer mehr Mut beweisen müssen, dass auch Männer am Millantor das Problem sind. Das war schon sehr, sehr cool, was dort alles thematisiert wurde auf den Bannern vorm Spiel. Also wirklich normalerweise, wo viel Choreografien oder so gemacht werden vorm Spiel, stand diesmal ganz im Zeichen dieser Thematik. Das ist schon sehr, sehr krass zu sehen. Auf SC-Seite war nur erstaunlich und interessant, also auf Gästeblock-Seite, dass die aktive Fanszene sehr spät ins Stadion kam. Also erst so 20, 25 Minuten vor Spielbeginn kamen sie rein und schienen dann auch ein bisschen genervt zu sein, dass der Gästeblock halt schon ordentlich voll war, was, wie ich gerade schon erwähnt habe, in dem Gästeblock ist nicht verwunderlich war. Stimmung war dann trotzdem okay, hat ein bisschen gedauert, bis es gut funktioniert hat. Man merkt halt schon, so die freundschaftliche Atmosphäre führt natürlich auch dazu, dass vielleicht auch viele Leute im Block stehen, die vielleicht auch eher durch diese freundschaftliche Atmosphäre ins Stadion kommen, weil sie in Hamburg wohnen, vielleicht auch mit St. Pauli viele Connections haben oder so. Dementsprechend hat es schon auch gedauert, bis da eine gute Stimmung erzeugt wurde. Da war schon zwischendurch ein paar Ansagen vom Vorsänger, sich doch ein bisschen am Riemen zu reißen und endlich mal mitzumachen. Ansonsten wurde die Stimmung dann eigentlich, finde ich, echt okay über das Spiel hinweg. Alles in allem. Zum Spiel kommen wir gleich noch. Wetter war geil, Hamburg war schön, Spiel war erfolgreich. Gästefans oder beziehungsweise Heimfans waren nett, viele coole Sachen gemacht. Schon ein sehr, sehr cooles Auswärtswochenende und alle Bahnreisen, die ich hatte, hatten nicht mal insgesamt 5 Minuten Verspätung. Es war was sehr, sehr Ungewohntes.
Und dann noch 3 Punkte.
Und dann noch 3 Punkte.
Ja, nicht schlecht. Genau das, was man halt von zu Hause mitbekommen hat, war vor allem diese Treu- und Matanovic-Videos vorm Spiel. Schon sehr süß, wie die da empfangen werden. Und also das hat man in Freiburg auch, aber jetzt nicht in dem Maße, habe ich das Gefühl, wenn Ex-Spieler kommen.
Es hat halt wirklich was Lockeres, ne? Also die kannten sich ja irgendwie, glaube ich, wer war denn das?
Stadionmoderatorin?
Ich glaube, das war die Stadionsprecherin, ja.
Okay. Ja. Also das wirkt dann eben sehr sympathisch, ne? Also wenn das jetzt offensichtlich jemand ist, der die Leute halt dort auch begleitet hat, man sich kennt und nicht, ja.
Im Gegensatz zu uns war das halt auch mehr ein, man erkennt, die kennen noch Leute vom Verein, weil von der Mannschaft her ist ja fast keiner mehr, also bei ihm geht's noch, bei Matanovic schon fast keiner mehr übrig nach 3 Jahren. Das wäre in Freiburg ja ein bisschen anders, das muss man auch mal dazu sagen, wegen war es bei Philipp Treu nochmal, glaube ich, unmittelbarer, weil es jetzt halt wirklich erst ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr her ist und die alle noch kannte. Und bei Matanovic war es ja wirklich mehr so, er kennt den Verein, aber meinte schon, zur Mannschaft sind ja nicht mehr so viele auf dem Platz, obwohl das jetzt auch nicht so lange her wäre. Und wie gesagt, in Freiburg würde er vermutlich 3/4 des Kaders noch kennen.
Ja, St. Pauli hat aber kein, also ich war noch nie bei St. Pauli, aber die haben jetzt kein Problem damit, dass die Stimmung darunter leidet, weil die sind ja dann trotzdem alle Feuer und Flamme dabei. Also meine These wäre jetzt so, wenn die nicht alle so atzig aggressiv sind, dass das dass das Stadion nicht brodelt, wie ich also sagen würde.
Das oder hat brennt, gebrodelt hatten wir letztes Mal. Und hat gebrannt und St. Pauli hat auch etwas Problem mit Becherwerfer wohl in letzter Zeit. Also es gab unter anderem dann Durchsagen, das doch bitte zu unterlassen. Und man hat schon gesehen, als dann vor allem beim zweiten Matanovic-Tor, als er ja dann nicht vorm Gästeblock nicht gejubelt hat, sondern auf der anderen Seite, da sind schon ein paar Becher dann trotz allem geflogen. Also irgendwo hört dann die Freundschaft auch auf, zumindest in diesen 90 Minuten vor und nach dem Spiel, aber ist es schon sehr, sehr cool und also gerade bei Philipp Treu hat man schon gemerkt, das ist halt auch ein Spieler der Aufstiegsmannschaft gewesen, da ist schon sehr, sehr viel Dankbarkeit immer noch dahinter. Aber während dem Spiel hat das jetzt keinen Einfluss drauf, dass die Leute sie nicht auch konsequent beleidigen. Und so soll das, finde ich, auch sein und darf das auch sein.
Okay, jetzt gebe ich dir trotzdem noch die Folgefrage, weil wir kommen jetzt langsam zum Spiel und blicken erstmal auf den Gegner und du kommst jetzt gerade aus dem Millern-Ton. Wie ist denn da so die Gemütslage? Also klar, Abstiegskampf. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen in sie die Saison gegangen sind, wahrscheinlich genau damit.
Ja, genau. Sie ging damit rein. Schon viel Frust dabei gewesen, jetzt nach, was sind es jetzt, 48 Stunden nach dem Spiel, ja, hat sich der Frust ein bisschen gelegt. Nach dem Spiel direkt, so in den Nachrichten, die ich ausgetauscht habe mit ein, zwei Leuten, war sehr viel Frust dabei, sehr viel Schiri-Wut, wo man, glaube ich, im Nachgang sagen kann, eigentlich unberechtigt und wo auch heute gesagt wurde, da war eher so die emotionale Note während dem Spiel natürlich deutlich größer als wirkliche Fehlentscheidung. Aber auch der wirkliche Frust über die eigenen Fehler, dass man eigentlich mit, vor allem in der ersten Halbzeit, wo vom SC nicht viel kam, dass man dort nur ein Tor geschossen hat oder es auch nur geschafft hat, da wirklich eins zu erzwingen und sich dann halt auch wirklich durch eigene Fehler die Butter vom Brot hat nehmen lassen in der zweiten Halbzeit. Und deswegen, das sind so Sachen, die sich wohl auch durch die Saison ein bisschen ziehen, dass man eigentlich sehr coole Ansätze hat und teilweise vom Kampf, aber auch vom Spielerischen her durchaus mehr bringt als vielleicht auch andere Mannschaften, die unten drin stehen, aber dass man halt sich sehr häufig auf den eigenen Füßen steht und sehr doof teilweise auch Punkte verliert und es zielt sich schon ein bisschen durch die Saison und deswegen ist immer noch, auch wenn es jetzt 2 Tage später war, beispielsweise in der Aufnahme schon noch viel Frust dabei und ja, ist schon ein bisschen der Ausblick, das wird bis zum letzten Spieltag halt womöglich gehen, dass es richtig, richtig heftig ist und halt auch gemessen, kommen wir vielleicht später, wenn wir nochmal auf die andere, den Rest der Bundesliga schauen, es haben halt auch Mannschaften gepunktet da unten, die vor St. Pauli stehen. Und jetzt ist dann halt doch auf einmal ein Punktepuffer wieder ein bisschen entstanden zwischen dem 16. Platz, wo sie stehen, und Platz 15 und oben drüber. Jeder Punkt ist halt entscheidend in so einem Abstiegskampf. Und da ist natürlich so eine Führung aus der Hand zu geben und mit 0 Punkten dazustehen schon bitter.
Eine Frage habe ich noch. Wie guckt man auf den Lokalrivalen?
Nicht gut. ich würde aber sagen, das ist unerheblich zu dem, was jetzt aktuell die Phase ist. Frustrierend, glaube ich, ein bisschen, weil jetzt der HSV auch nicht unbedingt alles vom Himmel spielt. Und ich glaube, sie hoffen vielleicht immer noch, dass vielleicht HSV doch nochmal näher dran kommt.
Gut. Dann kommen wir mal zum Spiel. St. Pauli ist im Abstiegskampf, das haben wir davor schon erwähnt. Die hatten einen guten Februar, der sie ein bisschen gerettet hat. Die waren ja schon mal weiter weg und hatten da Siege gegen Stuttgart und Bremen zu Hause und auswärts in Hoffenheim. Sind jetzt aber jetzt sind es 3 Spiele in Folge ohne Sieg, 0-0 Frankfurt und dann 2-0 auswärts bei Mönchengladbach verloren vor unserem Spiel. Und ja, zur Aufstellung, also ich schaue jetzt nicht ganz wie St. Pauli, wie gesagt, man hat jetzt durch die anderen Podcasts und Blogs etc. ein bisschen was mitbekommen, aber ich glaube, dieses 5-2-3 mit 2 Zehnern hat St. Pauli an diesem Spieltag nicht zum ersten Mal gespielt, das scheint sehr gewohnt zu sein, dieses System. Und ja, man könnte jetzt ein paar Einzelspieler nennen, die man cool findet. Irvine, bei Fujita denken wir alle, der könnte irgendwann zum SC kommen. Ich weiß nicht, ob ihr irgendeinen habt, den ihr besonders erwähnen wollt.
Smich ist halt gut, ne?
Der jetzt von der 6 in die Innenverteidigung zurückgewechselt ist vor dem Spiel.
Genau, aber da habe ich mir auch immer so gedacht, das wäre, wahrscheinlich könnte der auch ein bisschen bei ein bisschen besseren Team spielen. Vielleicht ja bei Freiburg.
Genau, lasst uns kurz über Blessin reden, weil der nach dem Spiel sich ja ein bisschen über Schiedsrichterentscheidungen aufgeregt hat. Wirkt für mich eigentlich sehr positiv auf mich und hat ja diesen Umbruch nach Hürzeler hinbekommen und so. Wie seht ihr die Leistung, Julian?
Ich glaube, dass er auf jeden Fall insgesamt schon deutlich besser performt hat, als man das nach dem Zoller-Abgang letztes Jahr gedacht hat. Ich habe mich danach ziemlich bisschen lustig gemacht über sein Interview danach, aber ich würde halt auch sagen, ey, es ist halt Abstiegskampf und dann sind die Nerven blank und dann darfst du da nicht zu viel reininterpretieren. Klang auf der Pressekonferenz auch schon wieder so ein bisschen vorsichtiger und ich vermute, wenn er sich das Video nochmal angeschaut hat, ist es vielleicht nochmal ein bisschen weniger so, aber gerade als Freiburger darf man da, glaube ich, nicht allzu viele Steine aus dem Glas rausschmeißen.
Das Glashaus ist jetzt aber auch 2010 gewesen, oder?
Naja, also 2014 auf jeden Fall ja viel. 15 bei der Abstiegssaison ja. War ja Streich richtig, richtig von der Rolle. Ich würde auch sagen, in der Saison, wo es nochmal eng wird, 2018, da gibt es auch eine Phase, wo er nochmal ein bisschen wütender wird und so. Aber ja, also ich sag nur, auch das habe ich ihm ja nicht so übel genommen, weil ich jetzt sagen würde, ja, das ist halt krasser Druck und ich glaube, so ist es ja auch. Und er hat jetzt daraus auch keine Riesensache gemacht oder so. War auf jeden Fall nicht die korrekte Analyse, dass sie da gegen 12 Mann gespielt hätten. Ich finde es ansonsten, glaube ich, ist das schon auch ganz gut aufgestellt für Abstiegskampf in den nächsten Monaten. Frage ist halt, wie viel dann aus dem Kader machbar ist. Ne? Aber ich finde es jetzt nicht, dass es irgendwie hoffnungslos ist, da irgendwie sowieso nicht hoffnungslos, weil es gibt Wolfsburg, aber selbst die direkte Klassenerhalt ist, glaube ich, schon drin.
Ja, ich also deren Problem ist halt wirklich, dass sie zu wenig Tore schießen, haben halt irgendwie kaum Stürmer. Und die, die sich da als Stürmer versuchen, sind jetzt verletzt auch. Und ja, genau.
Beziehungsweise saßen in diesem Spiel hauptsächlich auf der Bank oder kamen sehr spät rein. Ich habe mit einem St. Pauli-Fan geschaut und der war auf jeden Fall sauer, dass Hautonji und Co. erst zu spät kamen, obwohl man dann ja in der zweiten Halbzeit besser wurde und auch dann das 1-1 und das 2-1 geschossen hat.
Ja, man hat ja schon mit Pereira Lage, Fujita und Sinani jetzt wirklich keinen klassischen Mittelstürmer auf dem Feld. Also Sinani ist es ja wirklich gar nicht einig. Und auch Fujita ist ja schon eigentlich sehr häufig ein bisschen besser vielleicht im Zentrum weiter hinten. Und da ist schon interessant, dass man halt wirklich so Smallball-mäßig unterwegs ist, wenn man ein bisschen so nach Basketball schauen würde. Und das hat man, finde ich, auch schon ein bisschen gemerkt. Und gerade in der zweiten Halbzeit, wo der Zugriff dann gefehlt hat, konnten sie damit halt eigentlich gar nicht mehr viel anfangen.
Voll. Ich muss jetzt aber ganz kurz doch nochmal zwei Schritte zurückgehen. Und Alex, ich habe gesagt, Smeed wäre vielleicht einer für Freiburg. Du weißt schon, dass er aus Schweden kommt, oder?
Ich weiß, dass er aus Schweden kommt,
ja. Okay, ich dachte, du hast gar nicht reagiert. Ich dachte, du suchst
Ach so, das war eine Vorlage.
Ja. Naja, okay. Ja, wollen wir zu Freiburg rüber?
Wir können
dann
gerne
zu Freiburg. Ich dich nämlich fragen, Alex, wie warst du überrascht?
Ich war sehr überrascht. Musste direkt an dich denken, während dem Spiel und auch während der zweiten Halbzeit, weil du gesagt hattest, Scherhand und Irigé sind halt die besseren Einwechselspieler, was sich dann auch gezeigt hat in diesem Spiel, dass man eher mit solchen Spielern als Einwechselspieler agieren kann, als halt mit Grifo und Beste, weil sie eine andere Spielanlage haben. Aber ja, ich war überrascht und hätte nicht gedacht, dass man nach dem 5-1 in Henk mit der gleichen Aufstellung spielt. Ja, ich denke, die erste Halbzeit ist ein Argument dafür, dass man es vielleicht nicht hätte machen sollen. Und die zweite Halbzeit ist ein Argument dafür, dass der Plan aufging und dass alles gut ist. Also das ist ein bisschen schwer zu sagen im Nachhinein.
Macht St. Pauli das 2-0 in der ersten Halbzeit? Kriegt der Esse das noch gedreht? Direkt als Frage. Mein Eindruck wäre nämlich, ich glaube, eher nicht.
Ja, es ist wahrscheinlich schwierig. Aber ich finde eigentlich auch, also wir können ja gleich noch über die erste Halbzeit sprechen. Ich weiß nicht, ich fand die erste Halbzeit jetzt auch nicht ganz so schlimm und hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass St. Pauli da jetzt so auf 2-Tore-Kurs war. Sind sie ja eh selten. Aber vielleicht noch ganz kurz diese Schuster-Argumentation, dass sie gesagt haben, dass sie sich dafür entschieden haben, mit der gleichen Elf zu spielen, auch um dann Frische von der Bank bringen zu können. Also, dass man nicht die Frische von Anfang an hat, sondern dass man dann, wenn man einwechselt, halt nicht irgendwie so müde Spieler einwechselt. Ich fand das, also es wäre nicht die erste Erklärung gewesen, die mir so in den Kopf kommt. Aber wenn es dann jemand sagt, denke ich, ja, okay, also kann ich mir sogar schon vorstellen, dass eben man in der ersten Halbzeit, wenn man nicht, also ja, wenn man irgendwie nicht ganz so fit ist, das noch eher irgendwie hinbekommt, wenn das Spiel so ein bisschen statischer ist, als wenn es dann am Ende irgendwie so offener wird, dass da halt besonders wichtig ist, vielleicht keine müden Beine vom Donnerstag zu haben. So, ja, keine Ahnung, muss man sich nur mal anschauen, aber sowas habe ich eigentlich noch nie gehört.
Ja, man kann es ja von den Positionen mal durchgehen. Über die Außen habe ich gerade gesprochen. Matanovic spielt gegen seinen Ex-Verein. Mansambi und Yuito ist gut auf dem Platz zu haben, wenn sie beide laufen können, weil es einfach für eine andere Kreativität sorgt. Günther hätte man sich vorstellen können und Lienhardt von Anfang an für Ogbus hätte man sich vielleicht vorstellen können. Aber dass man jetzt 5-mal wechselt, hätte ich auch nicht gedacht vor dem Spiel. Also.
Gibt der Kader ja schon gar nicht her. Ich habe es einmal gesagt. aber ja, nee, also ich glaube, meine Überraschung war wirklich auch mehr so auf den. Einerseits dachte ich wirklich, Lienhardt müsste jetzt dran sein, wenn er nicht wirklich unfitter ist, als man dachte, quasi davon. Gleich 90 ist vielleicht ein bisschen viel, aber trotzdem. Aber ansonsten, ja, also ich war schon eher einfach überrascht, dass es gar keine Änderungen gab. Aber ich glaube, jede Einzelfallentscheidung kannst du komplett vertreten. Und das Misha-Argument mit stärkere Einwechslungen und so ist natürlich schon, ich glaube, das ist auch das Bessere als das, da kommen müde Spieler rein. Aber ja, ich glaube, jedes Einzelargument kannst du durchaus jeweils vertreten. Und ich weiß nicht, ob die Halbzeit jetzt daran lag, dass sie so extrem müde Knochen hatten oder so, weil die gleichen Spieler, die eigentlich hätten müde sein müssen, wie Mansambi, wie Yuito, spielen eine bessere zweite Halbzeit nach den Wechseln. Und dann scheint es mir doch eher daran zu sein, dass man halt smarter angepasst hat und dann es geholfen hat, dass man zum Beispiel mit Irie ein bisschen andere Energie auf dem Flügel hatte und so manche Räume geöffnet hat. Aber das kann jetzt nicht, also dass die Spieler in der ersten Halbzeit schwächer waren, kann ich einfach nur müde gewesen sein. Vielleicht mental auch ein bisschen auch, aber trotzdem.
Mit der Frische könnte halt, also ich finde, es macht vor allem Berlin hart Sinn, dann auch, dass man da sagt, wenn er noch keinen 90 schafft, dann ist es cooler, ihn zu bringen, als ihn 60 Minuten spielen zu lassen und dann Ogbos reinzubringen, weil man ihn vielleicht eher braucht, wenn das Spiel sich öffnet.
Ja, dann lasst uns mal ins Spiel reinsteigen. Ich mache mal die Phase bis zum Tor, bis in der 23. Minute, und ich würde eigentlich generell schon sagen, dass St. Pauli klar besser war. St. Pauli hat hoch gepresst. Der SC hat versucht, hinten rauszuspielen, hat dann aber schnell zum langen Ball gegriffen. Und also man hatte die erste große Chance im Spiel in der dritten Minute mit Beste, der rechts durch ist, nachdem Matanovic den Ball gewinnt und Grifo ihn durchsteckt, der dann nicht mit rechts schießt, sondern sich ihn auf den linken legen möchte und das auch macht und vorbeischießt. Aber insgesamt, es gab eine flache Ecke von St. Pauli, die knapp wird, die Atubolo dann halten kann. Es gab einen Ballverlust von Mansambi, wo Fujita einen Fernschuss auspackt und so. Und insgesamt hatte man schon das Gefühl, auch durch die ganzen Ballgewinne von St. Pauli, dass St. Pauli auf jeden Fall griffiger und besser im Spiel ist. Paddy, ist das auch der Stadioneindruck gewesen?
Ja, schon. Also natürlich die erste Chance davon Beste war sehr cool. Ich habe ihn jetzt nicht drin gesehen, weil dafür war der zu weit außen. Hätte aber ein cooler Start sein können. Ansonsten war schon der Eindruck, dass sie einfach müde wirken. Und ein bisschen das einfach kam, was ich mir auch erwartet hatte vor dem Spiel. Nämlich, dass man am Donnerstag ein absolutes Highlight hatte und jetzt hat wir dieses Sonntagnachmittagsspiel auswärts, was man halt irgendwie über die Zeit bringen muss. Ich hatte keine so großen auch Erwartungen, deswegen entsprach das dem halt auch einfach komplett. Es plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Ja, und dann steht man im Block, hat aber Bock, supportet ein bisschen. Aber es hat jetzt einen nicht vom Sockel gerissen. Also auch nicht, was St. Pauli gespielt hat. St. Pauli war besser, aber es ist jetzt auch nicht so, dass dadurch jetzt ein richtig krasses Spiel dadurch entstanden ist und sie uns hinten reingedrückt haben und sie mega krasse Spielzüge gemacht haben oder so. Weil dafür war deren Präzision jetzt auch nicht so sonderlich krass. Deswegen, ja, es plätscherte halt wirklich so ein bisschen dahin. Man hat gemerkt, okay, man kann sich nicht befreien. Und ja, es wird vielleicht das Spiel, was man erwartet hat.
Ich würde vielleicht auch sagen, dass, also gerade über die komplette erste Halbzeit gesehen, mit der beste Chance und so, ich das tendenziell eher ausgeglichen auch sehen würde und gar nicht St. Pauli unbedingt besser. Ich glaube, das Gefühl kommt eben daher, dass man halt denkt, Freiburg müsste die bessere Mannschaft sein. Und das ist halt wieder dieses sehr viel, sehr statische. Atubolo hat den Ball, wartet, Ginter hat den Ball, wartet und dann gibt's irgendwie ein, zwei Mal gibt's dann eine coole Kombination nach vorne, aber eigentlich kaum. Und das ist halt so langweilig und dazu dann eben das Tor von St. Pauli, das dann eben fällt, was ja aber auch echt rumgestochen war und diese Fernschüsse waren echt nicht besonders gefährlich von St. Pauli. Deswegen hätte ich halt, das hätte ein 0-0-Ding sein können eigentlich, finde ich.
Ich würde es, also verstehe ich voll, ich glaube, passt auch XG-mäßig und so, ich würde aber sagen, von den Szenen so, die hätten gefährlich werden können, hatte St. Pauli auch mehr, obwohl Freiburg mehr den Ball hat. Und da kommen dann gar nicht so die Abschlüsse per se bei raus. Und dann kann man auch wieder sagen, ja, das will ja der SC so und so. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass St. Pauli einfach auch durch Ballgewinne zum Beispiel, die der SC so nicht hatte. Klar, liegt auch daran, dass St. Pauli besser, also einfach mehr pressen konnte, weil Freiburg wirklich aufbauen wollte und St. Pauli das natürlich so in der Form nicht macht. Aber also die hatten die Ballgewinne, die hatten die Situation um den Strafraum rum, wo dann der letzte Pass oder so nicht kommt, aber das fand ich, da waren sie schon näher dran, ohne dass daraus jetzt zwingend ein Führungstreffer kommen muss, aber ich will es jetzt gar nicht groß aufmachen, nur auch nach dem Tor fand ich sie auch noch besser für eine Weile und so und ich habe erst dann Richtung Ende der Halbzeit würde ich es Richtung SC geben, deswegen glaube ich, dass es so, dass der optische Eindruck schon für mich mehr so Richtung St. Pauli gezeigt hat, ohne dass es jetzt irgendwie massiv Torchancen dazu gab.
Und ich würde.
Letzte Case pro SC Freiburg würde ich nochmal sagen, die beste Chance. Ich fand die saugeil rausgespielt. Also auch das kommt, ich fand, das war der schönste Spielzug in der ganzen ersten Hälfte mit über Yuito. Und ich finde Beste selber, wie er dann den vorbeilegt, dass sehen sich dann auf links legt. Weiß nicht, ob es sein muss, aber es ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Es war schon eine ziemlich coole Szene.
Er macht den Schussweg eigentlich dann dadurch aber auch erst auf, dass er ihn sich auf links legt. Ich finde, das ist schon, da lässt er nämlich, ich weiß nicht, ob es jetzt Smith war oder so, halt schon ins Leere laufen. Und er verzieht dann halt den Schuss, aber an sich macht er dort die Ecke wirklich krass auf. Passt dann schon, dass er jetzt auf links steht.
Um vielleicht zum Tor zu kommen, was St. Pauli halt schon ganz gut gemacht hat auf jeden Fall, war zum Beispiel diese Ecke, kommt ja auch nicht irgendwie so komplett zufällig, sondern da bauen sie sich wirklich auf und spielen sich einmal komplett durch. Und das ist da, wo Makengo dann gerade noch so vor Fujita klären kann, wo Ritzka quasi diesen Pass dann reinspielt. Also da kann es auch schon, so das meine ich halt mit Szenen, wo es dann nicht, daraus kommt kein XG-wertender Abschluss oder so, aber das sind gefährliche Situationen. Und daher würde ich schon sagen, dass es sich in den Minuten eher angekündigt hat als nicht. Und zumindest ist es dann nicht nur ein gestocher Eckball, der dann kommt quasi.
Ich würde auch gern noch mal diese Situation, die zum Eckball führt, finde ich krass. Nämlich, da habe ich noch richtig diese Makengo-Abwehraktion gefeiert, weil er wirklich in absolut höchster Not noch in diesen Zweikampf reingeht. Ich glaube, das war sogar im Strafraum, also es war jetzt auch kein ungefährliches Tackling. Es war eigentlich eine sehr, sehr starke Defensivaktion an der Stelle, in einer Phase, wo wirklich dann die Chance von St. Pauli schon im Minutentakt kam.
Makengo leicht formverbessert und hat den Kampf gegen Günther jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen ausgeglichen gemacht, nachdem Günther ja ein bisschen die Nase vorne hatte in den letzten Wochen und Monaten. Also irgendwie zum Jahreswechsel oder so hatte man ja das Gefühl, glaube ich. Genau. Die Ecke es gab noch einen guten Grifo-Abschluss von halb rechts. Ich finde es immer schön, wenn Grifo da irgendwie variabel auch halb rechts auftaucht und so wenig greifbar ist für den Gegner, den Vassi in die Mitte klärt, wo dann aber keiner steht. Und dann kam das Tor vom SC, von St. Pauli, gut durchgesetzt gegen Ginter. Ich weiß gar nicht, wer den Kopfball macht.
Ando, glaube ich.
Okay. Und dann, ich finde es ein bisschen weird, was Treu da macht, so mit der Hacke versuchen, im Rücken zur Situation den Ball zu klären. Aber Sinani schaltet am schnellsten und murmelt den im Fallen irgendwie über die Linie. Nerviges Gegentor. Ich habe keine Statistik, wie viele Gegentore der SC nach Standards kassiert hat in dieser Saison.
7. Liga-Höchstwert.
Ach echt? Liga-Höchstwert?
Ja.
Nach Ecken oder nach Standards insgesamt?
Weiß ich leider gerade nicht. Aber ja, also es ist schlecht.
Genau, das hat der Melanton nämlich auch erwähnt, dass Freiburg da anfällig ist. Es war mir gar nicht so bewusst, um ehrlich zu sein. Aber ja.
Ich würde gerne noch wissen, wie viele ohne Ginte, ohne Lienhardt meine ich. Das würde mich noch interessieren.
Eine andere Statistik, die der Melanton übrigens erwähnt hat, die ich spannend fand, weil du gerade von Chancen auf Chancen geredet hast, Julian, auf St. Pauli-Seite. Hattest du, ne? Du hattest ja, St. Pauli
ich
gemeint.
Ich habe nicht Chancen über Chancen gesagt, aber ja, es gab Chancen davor. Zumindest Chancen auf Chancen.
Genau, und dazu hat der Millanton eine Statistik ausgepackt von Kontakten im Strafraum oder sowas, weil das spiegelt sich nicht in den XG-Werten wieder, weil es ja keine Schüsse sind, die aufs Tor kommen und so. Finde ich recht spannend, weil das fehlt mir manchmal in den Statistiken, dass man, wenn der letzte Pass nicht ankommt, dass man das quasi nirgendwo sieht.
Aber waren es denn viele?
Es waren irgendwie 10-2 für St. Pauli, wenn ich jetzt nicht falsch zitiere. Genau.
So. Ich würde zu der Ecke gerne sagen, also ich finde, man muss sich wirklich langsam mal anschauen, weil es halt so viele Tore dann doch sind, die einfach, gerade wenn man halt oft sagt, ja, wir blocken lieber Schüsse und quasi lassen schießen, dann lieber kommt daraus ein Eckball, weil im Zweifel gehen die Fernschüsse nicht rein und sowas, dann müssen die Standards halt auch verteidigt werden. Und also in dem Fall, ich bin jetzt wirklich kein Experte, wie so eine Aufteilung funktioniert, aber Ginter scheint da ja schon so der freie Mann zu sein, der da nur hingeht, weil sonst keiner da ist. Und sowohl Makengo als auch Mansambi sind da eigentlich an ihren Leuten. Und entweder sie übergeben es nicht oder Makengo kommt nicht durch, ich weiß es nicht. Aber der freie Kopfball, wo dann Ginter noch hinkommt, entweder Makengo oder Mansambi müssen da halt sein. Also die decken dann zu zweit ein. Und solche Zuordnungsprobleme hast du echt immer wieder. Und dass der dann so blöd reinfällt, das ist, glaube ich, mehr Zufall als alles andere. Aber dass man davor nicht einfach sauber klärt, das passiert mir zu oft.
Also vielleicht noch so, um ein bisschen auf Ursachenforschung zu gehen, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Gesamtkörpergröße und Kopfballstärke in diesem Team einfach ein bisschen geringer geworden ist, seitdem Treu regelmäßig für Kübler spielt und Lienhardt eben auch draußen ist. Matanovic ist da halt ganz gut, also das sieht man, der klärt ja auch häufiger mal. Ich glaube, das passt bei Höhler, aber na, dahinter hat man dann halt auch Yuito, der jetzt auch überhaupt kein Kopfballspieler ist und ja, also vielleicht fehlt da auch insgesamt einfach ein bisschen was, sonst wäre nicht schlecht, hätte man, also wenn Lienhardt zurückkommt, hoffe ich mal, dass sich das ein bisschen verbessert.
Du meinst, man kann nicht Grifo, Yuito, Beste, Eggestein und Treu vorne stehen lassen, um zu kontern, sondern es sind in der Summe ein paar zu klein.
Ja, ich denke schon, dass in der Summe da ein paar zu klein sind.
Ja. So, Julian meinte, St. Pauli waren da auch nach dem Treffer noch tendenziell leicht überlegen oder ausgeglichen. Der Freiburg hat auf jeden Fall nicht direkt den Schalter umgelegt. Was Freiburg gemacht hat irgendwann in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit, war den Dreieraufbau mit Eggestein und dass man Ginter und Ogbus mehr rausschieben konnte und die Außen mehr hochschieben konnten. Ich habe das auf keinen Fall von anderen Medien geklaut. Und man hat halt darauf reagiert, auf das Pressing von St. Pauli. Das Pressing von St. Pauli hat sehr gut funktioniert und danach wurde es auf Freiburger Seite ein bisschen besser. Und kurz vor der Halbzeit hatte man sogar noch eine recht gute Chance, als Mansambi auf dem zweiten Pfosten flankt. Natürlich Ginter, unser Stürmer, da vorne steht, zum Abschluss kommt und Yuito kommt noch zum Abpraller. Und da hat mir ein bisschen Überzeugung beim Abschluss gefehlt, war auch schwer, weil viele im Weg standen und er wurde dann geblockt. Genau. Und dann ging man mit einem 0-1 Rückstand in die Pause. Paddy, Stadion, noch dran geglaubt? Klar.
Boah, das wäre die absolute Lüge. das war eben genau dieser Eintrag. So, man denkt so, jo, man liegt hinten. Ich habe erwartet, dass man jetzt kein Feuerwerk abbrennt. So ein bisschen war vielleicht die Hoffnung wirklich, ja, es ist gut, dass es ist halt nur ein Tor. Genk war nur ein Tor nach dem Hinspiel. Also du brauchst nur eine blöde Aktion. Auf einmal ist es halt wieder ein Unschieden. Und es geht von neun los. Deswegen, das war schon ein bisschen da, aber im Endeffekt war es schon der Vibe ein bisschen so, boah, ist es so das, was man erwartet hat, ja, dann verliert man das halt hier Schwamm drüber. Man hat am Donnerstag gewonnen, das ist eh viel geiler. Fand es dann aber cool, als dann direkt man gesehen hat in der Pause, ja, okay, Lienhardt und Irie machen sich warm. Und gerade bei Lini hat es mich sehr gefreut, dass er dann eine komplette Halbzeit bekommt. Und da war ich einfach schon gespannt, wie wird denn jetzt auch der Spielaufbau aus der Innenverteidigung heraus, weil Ogbus schon Probleme hatte, sehr häufig abgedreht hat in der ersten Halbzeit, seine Pässe auch abgefangen wurden und er gar nicht diesen Spielaufbau-Part, wo er immer noch ausbaufähig ist in seinen Fähigkeiten, was das angeht, auch nicht gut war in dem Spiel. Und da war ich echt erhofft und hab gehofft, dass es da auf jeden Fall auf der Seite ein bisschen besser wird und dass auch Irie auf der anderen Seite durch seine wahnsinnige Energie, die er auf den Platz bringt und auch das Bock auf Dribbeln und auf 1-gegen-1-Situationen einfach das doch sehr statische Spiel vielleicht aufbrechen könnte. Und das hat sich ja dann noch ein bisschen gezeigt, finde ich, auch relativ schnell schon nach Beginn der zweiten Halbzeit.
Ja, witzigerweise sind die ersten beiden besseren Aktionen dann durch Makengo eingeleitet, was mir auch ganz gut gefallen hat. Einmal, dass das Dribbling sucht. Ich finde auch, Makengo muss nicht jedes Mal ins Dribbling gehen oder so. Es passt schon. Ich finde seine zurückhaltende Spielweise nicht schlecht. Aber wenn er es halt hin wieder macht, dann, ich glaube, das macht ja schon auch was mit dem Gegner, wenn man weiß, der kann das grundsätzlich. Ja. Also einmal hat er da dieses Dribbling und dann eigentlich eine recht schöne Flanke, also gefühlvolle Flanke nach innen. Bisschen zu hoch für Matanovic, der kriegt den Ball nicht gedruckt. Und direkt danach gewinnt er eben sein Duell auf Außen und dann, weiß ich gar nicht, wer es ist, ich glaube Yuito oder so, dann der Ball wird dann von der linken Seite nach innen gezogen Richtung Strafraum und Matanovic hat diesen Drehschuss auch so eigentlich schon zwei frühe Matanovic-Aktionen, wo er im Strafraum an den Ball kommt.
Den dann noch, den Schuss aus der Drehung kriegt er noch krass aufs Tor. Also die meisten schießen den drüber. Das war ziemlich gut. Genau, und es gab die zwei Aktionen, da gab es eine gefährliche Ecke vom SC, wo Ginter fast rankommt, ein bisschen überrascht ist. Es gab eine Aktion von Grifo von links, wo er schießt. Und es gab die Aktion von Irie auf rechts, der auf Yuito passt. Das war dieses GIF, was wir uns dann rumgeschickt haben, wo Yuito mit dem ersten Kontakt zwei Leute aussteigen lässt und dann aus dem etwas spitzeren Winkel links vorbeischießt. Und wir sind jetzt erst in der 56. Minute und wir haben jetzt 5, 6 Aktionen besprochen und da merkt man schon krass, Julian, zweite Halbzeit gut.
Ja, und ich glaube, das kriegt man tatsächlich auch ohne fremde Hilfe hin. Der Effekt war ziemlich sichtbar. Dieses Aufbauspiel mit Ginter Lienhardt hat wirklich nochmal besser funktioniert. Es hat auch sichtbar eben solche Aktionen wie Makengo waren eben auch, weil er dann Platz hatte auf Außen, weil St. Pauli sich schon entweder sehr früh zurückgezogen hat, wenn man es halbwegs breit ziehen konnte, oder sie da überspielt wurden, weil sie in ihrem, also weil die Offensiven von denen, gerade so Fushita und sowas, also teilweise ganz schön einfach überspielt wurden vom SC. Also da hat man auch einfach Unerfahrenheit und eine gewisse Schwäche gegen den Ball gut ausgenutzt. Ich fand auch einfach in der schon ganz ohne Irie, der gleich noch mal ein paar, glaube ich, lobende Worte da kriegen kann, offensiv, fand ich, dass in der Phase halt wirklich dann sichtbar war, okay, da geht noch was. Ich hatte plötzlich dann deutlich mehr Zuvertrauen, obwohl es jetzt noch gar nicht die gigantischen Chancen waren oder sowas. Aber zum Beispiel dieses Ding, wo dann Ginter nach der Ecke den Ball vor die Füße kriegt, das kann genauso reingehen wie das St. Pauli 1-0 und so. Da waren dann die Szenen, wo ich dachte, boah, eigentlich sollte man ja zumindest noch den Punkt mitnehmen. Und fand das dann schon deutlich ansprechender in der zweiten Halbzeit. Vielleicht kann man direkt mal zu Irie noch was sagen, bevor ich nachher noch mal was zu meckern habe zu ihm. Da waren schon einfach Aktionen dabei, die einfach so Spaß machen. Ne? Also von allem anderen mal abgesehen, also solche Zockeraktionen, das ist ja mega geil. Also auch mit einer gewissen Passhärte dann da reingebracht. Es stimmt nicht immer alles, da ist noch nicht alles abgestimmt und so. Aber wie er da Yuito einmal eben ins Spiel bringt, manchmal einfach beschließt, so, wir brauchen jetzt so einen Diagonallauf über 40 Meter. Ob der dann immer so effektiv ist, ist eine andere Frage, aber da sind überhaupt mal Sachen aufgegangen von einem St. Pauli, was zu dem Zeitpunkt dann schon beschlossen hat, eher sich zurückzuziehen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich bin richtig gespannt eigentlich auch, wie sich das entwickelt, weil ich mir vorstellen kann, also ich meine, aktuell kämpft Irie ja darum, in diese Mannschaft irgendwie so reinzukommen, aber er hat, finde ich, ja auch das Potenzial, ein ziemlich wichtiger Baustein dann irgendwie zu sein, wo man vielleicht dann auch das Spiel ein bisschen mehr auf ihn abstimmt, früher oder später, kann ich mir vorstellen. Und das würde ihm, glaube ich, schon gut tun, wenn er ein Standing hat, wo so klar ist, okay, wir müssen für den auch hinten absichern, zum Beispiel. Also so, weil er das da irgendwie vielleicht nicht so ganz macht. Oder ja. Und das, ich freue mich einfach da auf den Rest dieser Saison und vor allem auch auf nächste Saison, wie es mit Irie da weitergehen wird, weil diese Anlagen sind halt absurd gut. Ich weiß nicht, ob man so einen Dribbler-Zocker bei Freiburg überhaupt schon mal hatte. Also erinnere ich mich jetzt gar nicht so mit diesem, dass es so klar ist, dass der 1, 2, 3 Leute stehen lassen kann. Ich finde das auch anders als bei Doan oder so.
Also die Oberschenkelweite hatte er nicht, aber Jonathan Petrolper hat auch 2, 3 Leute stehen lassen.
Das ist quasi so die Mischung aus Jonathan Petrolper und Soumaïla Coulibaly, was so.
Korrekt.
Was ich ganz interessant fand, das war schon, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welches Spiel das war, wo ich das bei welchem Heimspiel das war, wo ich das auch gesehen habe, dass wahnsinnig häufig Treu ihn aber überlaufen hat im eigenen Ballbesitz. Und eben das, wo gerade, ich kam jetzt gerade drauf, weil Micha gesagt hat, halt dieses hinten absichern, ist sehr fun, dass dann zwischendurch auch beim gegnerischen Ballbesitz dann Treu der war, der erstmal längere Zeit noch vorne stand und Irie quasi so den rechten Verteidiger gemimt hat. Finde ich sehr witzig, weil das was ist, was man nicht sieht, wenn Beste auf dem Platz ist.
Ja, das, und ich glaube aber auch, das ist eigentlich eine gute Form von Unterstützung, weil hinten rechts zu bleiben und klar beim Flügelspieler zu kleben, ist es halt, also ist es leichtere, als immer entscheiden zu müssen, ist der Ball gerade auf der Gegenseite und ich muss einrücken und wann rücke ich jetzt, also wann kommt der Ball wieder auf meine Seite und ich muss langsam raus und den Außenverteidiger anlaufen. Das ist eigentlich haargenau das, was womit Irie irgendwie noch Probleme hat, wo ich mir auch irgendwie denke, ich verstehe eigentlich nicht ganz genau, warum man nicht mal jemanden abstellt, der Irie die ganze Zeit nur das erklärt. Ich weiß, also das Geld müsste doch da sein bei Freiburg eigentlich, um...
Ich vermute, dass so einfach Training und sowas nicht funktioniert und dass du manchen Leuten so viel sagen kannst, wie du willst. Du musst es halt langsam lernen und es ist nicht das Gleiche, wie es ihm zu sagen. Ich würde mal ein bisschen aufs Tempo drücken für den Ausgleich, so wie der SC dann. Aber also in der Phase fand ich es halt einfach mutig, wie der SC gemacht hat. Zum Beispiel, dass Eggestein dann auch basically alleine den Sechser mimt und Mansambi ja dann doch eigentlich fast nur noch vorne mit rumturnt und so. Und dass dann das 1, also ich fand das dann auch tatsächlich folgerichtig, dass das Tor jetzt nicht aus einem Traum, einer traumhaften Situation entsteht, ist glaube ich klar. Aber Matanovic finde ich erstmal sehr, sehr cool als da Ballverteiler, der die Szene überhaupt erst scharf macht auf Grifo. Und klar, der Grifo-Schuss, ich weiß gar nicht, ob der so gefährlich geworden wäre eine Minute vorher, ein paar Minuten vorher habe ich mich noch beschwert darüber, dass Grifo immer aus diesen Distanzen schießt und, also genau, das, was ihr vorhin meintet, da in der 55. und daraus noch ein Tor geschossen hat in all seinen 106 Toren, ist genau eins aus diesem, er zieht nach rechts außerhalb des Strafraums und schießt das Tor. Und immer wieder versucht das und so. Und in dem Fall, manchmal klappt es halt einfach trotzdem und dann knallt halt Matanovic das Ding zufällig quasi ins Tor. Find aber, darf man sich jetzt auch nicht zu sehr beschweren für St. Pauli, weil die Situationen davor waren halt da und das 1-0 fällt ja auch ein bisschen krumm. Von daher, glaube ich, war das schon ein verdienter Ausgleich.
Hätte er auf Huey 2 passen sollen?
Tor gebrecht.
Ja.
Matanovic schwer. Ja, weiß ich nicht. Nö, Tor gibt recht, bin ich bei Julian, glaube ich. Ich wollte zwei andere Sachen sagen. Ich wollte einmal sagen, das, was wir jetzt vorhin kurz erwähnt haben mit den hochschiebenden Außen, das hat auch das super dazu gepasst, was du gerade gesagt hast, Paddy, dass Treu ihre Je überlaufen hat. Was ja auch zur Folge hat, dass Ginter ebenso hoch war rechts außen und Ginter spielt diesen Pass von quasi als von der Rechtsverteidigerposition auf Matanovic ins Zentrum. Und das hat man schon sehr mutig gelöst. Und auf Millern-Tor und St. Pauli-Seite war halt das Negative, dass es war schon sehr riskant und offensiv vom SC, was in dieser Phase geschehen ist und dass St. Pauli das halt gar nicht bestrafen konnte. Das verstehe ich sogar, dass man das nervig findet als Heimfan in diesem Fall. Genau, und Matanovic steht halt richtig und da, wo ein Neuner stehen muss, ist halt super geil, dass er nicht im Abseits steht, dachte er kurz, glaube ich, dachten alle kurz. Und also ja, klassisches Petersen, Bierkiste, Tor halt. Genau, es steht dann 1-1. Ginter wurde kurz behandelt, konnte aber weitermachen und man bringt Scherhand für Grifo, also dann auch auf der anderen Seite quasi frischen Wind. Und eigentlich ging es weiter vom SC. St. Pauli hatte eine Chance nach Oppi-Flanke, wo Ando im Nachschuss schießt.
Vielleicht, um das doch einmal kurz noch einzugrätschen, weil ich vorhin meinte, so Irie, das ist das Positive. Da hat es mich so wahnsinnig aufgeregt, weil das ist, glaube ich, das, was, wenn Leute darüber reden, dass er gegen den Ball noch nicht so weit ist. Ich würde wirklich mal empfehlen, wenn der Gegner einen Ball hat, schaut einfach mal nur auf Irie, gerade wenn er auf außen die Verantwortung hat, weil zum Beispiel Treu jemanden weiter innen machen muss. Das ist wirklich, wirklich übel teilweise. Also da reagiert der immer erst dann, wenn es quasi zu spät ist, darauf, dass sein Gegenspieler völlig frei ist und eine Passlinie komplett offen ist für 4-5 Sekunden, bis St. Pauli irgendwann auch mal dahin kommt, ihn dahin zu spielen. Und dann rennt er los. Und der ist so schnell, dass er noch in diese Aktionen kommt teilweise. Aber er hat überhaupt kein proaktives Verteidigen das irgendwie in der Form. Und ich glaube, das ist, also, ne, der ist jung und das ist in Ordnung und alles, aber wenn man verstehen will, warum er auch, warum er noch nicht dauernd startet und so, muss man sich solche Situationen anschauen. Das ist wirklich noch sehr weit weg von einem Freiburger erwarteten Stil und das passiert da 3-4 Mal in 3 Minuten und ich war etwas sauer und wollte ich nur einmal drin haben, damit man nicht nur, warum spielt er jetzt nicht jedes Spiel, hört.
Da kann ich den Kreisliga-Alex der Episode 400 machen. schnelle Spieler, die vorne schlecht im Anlaufen und Pressing sind, sondern ihre Schnelligkeit nur in der Vorwärtsbewegung zu Gelte kommt und sie defensiv diese 1-2 Meter Sprintgeschwindigkeit nicht machen, um schnell am Gegenspieler dran zu sein, das macht mich wahnsinnig als Trainer.
Ich glaube, Julian Schuster auch. Ja, der ist 20, der lernt das, aber der muss er noch lernen.
Genau, mir wird jetzt trotzdem zu sehr auf ihn draufgehauen, weil kurz danach macht er eigentlich sein erstes Tor für den SC Freiburg. Super Flanke von Derry Scherhand, genauso müssen sie kommen, irgendwo runterkommen, eklig für den Torwart. Falls einer drankommt, ist er drin. Schlecht zu verteidigen für die Abwehr, weil die Abwehr irgendwie am 16er oder höher steht, ich weiß es nicht genau. Aber Irie steht auf jeden Fall hauchdünn im Abseits und kann den Ball, den Vasil klatschen lässt, abstauben und mit dem Kopf machen. Ich hätte mich sehr für ihn gefreut. Ich glaube, da spreche ich für uns alle.
Ich habe mich auch super für ihn gefreut. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Mann, die Kurve ist, also der Auswärtsblock ist auf der anderen Seite. Das ist immer erstes Tor, dann läuft man halt vielleicht noch irgendwo hin, um das als kleine Kritik noch zu äußern. Aber ich fand auch den Kopfball aus dem Winkel und so war schon ganz gut, oder? Also
voll.
Und auch in der nächsten Szene beim 2-1 für den SC Freiburg ist in Irie involviert. Wir müssen aber kurz einen Schritt zurück machen. Also Yuito marschiert da ja, wie Mischa es liebt und von wenigen Spielern kennt, mit so Geschwindigkeit krass durchs Mittelfeld und rennt an allen vorbei. Ziemlich einzigartig, was er da macht.
Vier Leute um ihn herum, wie so ein komischer Schwarm, ne?
Ja. Da, es will ihn aber halt auch keiner faulen, gell? Also, ich glaube, wenn ich jetzt ein Pauli-Fan wirklich gewesen wäre, ich wäre ausgeschickt, dass sich einfach jemand ihm ans Trikot packt und dieses taktische Foul zieht.
Chico hätte ihn gefoult.
Ja, glaube ich auch. Also, 100%. Das ist halt schon. Die laufen halt mit und ja, dann sind es irgendwie vier oder fünf Leute, aber irgendwann musst du halt mal sagen, so, jetzt liegst du halt mal und das ist schon nicht gut verteidigt.
Extreme Aura, wird das sein.
Und da ist ja noch Potenzial sogar für mehr, weil ich finde, der Rest vom SC hilft ihm überhaupt nicht in der Szene. Matanovic läuft ihm einmal in den Weg, Irie läuft ihm so halb in den Weg, weil sie alle erwarten, dass der Pass dann auch irgendwann kommt, wie er normalerweise kommen würde, weil er unter Druck gerät und dadurch, dass er einfach nicht wirklich unter Druck gerät, muss er ihn quasi nicht passen. Aber eigentlich ist das schon fast so ein, ja, jetzt kein Mitleidspass, aber er gibt ihn ja noch so 2 Meter auf Irie, hier, mach mal was, macht er ja dann auch.
Hinterläuft ihn dann.
Genau, wäre schon wieder bereit gewesen für den nächsten, ne? Also genau. Das kann noch besser gehen sozusagen.
Und Irie zieht nach innen, schießt und Vasil lässt den so in die Mitte klatschen, dass ein sehr gut nachlaufender, sehr guter Neuner Matanovic den noch über die Linie gedrückt bekommt.
Ich will einen Assist für Irie.
Ja, und nicht für Yuito. Ja, aber ja, gut von Irie da den Abschluss zu suchen und sehr gut von Matanovic danach zu laufen.
Und ja, sehr schwach von Vasil, den so abprallen zu lassen.
Ja, hat er auch gesagt.
Kommt ein bisschen blöd, ne? Also, so, dass er, ich glaube, so auf Bauchhöhe ein bisschen, ne? Wo man, glaube ich, nicht genau weiß, wie macht man die Hände perfekt hin, aber ja, also.
Die Antwort genau. Ist so nicht.
So nicht, ja, offensichtlich. Und ich würde dem bei Matanovic auch voll zustimmen. Das ist richtig, richtig gut. Weil, ich meine, es sind ja, wie viele St. Pauli-Spieler sind denn da im Strafraum irgendwie? Das sind doch das fast die ganze Mannschaft eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 St. Paulianer im Strafraum und Matanovic ist dann derjenige, der als erstes am Ball ist.
Alle am Austrudeln halt noch von dem, ich renne hinter dem völlig wahnsinnigen Yuito her und muss mich erstmal wiederholen. Ey, ja. Aber die dümmste Analyse im Fußball ist ja, wenn man irgendwie Probleme hat zu treffen, ist immer, man braucht halt einfach einen Neuner, der die Dinger reinmacht. Aber manchmal braucht man halt einen Neuner, der die Dinger reinmacht und das ist halt wirklich ein Neuner-Tor, ne? Das ist ein Knipser-Tor. Da ist einer wacher als alle anderen, der läuft immer durch und das machst du halt 20 Mal im Spiel und das bringt 19 Mal gar nichts und meistens 20 Mal gar nichts und manchmal bringt's halt was. Und dann ist er da mit großem Abstand als Erster und hat auch noch Platz, den quasi dran vorbeizuschieben. Also super.
Du meinst, Adamu hätte keine 2 Tore gegen St. Pauli auf diese Art und Weise geschossen.
Nicht,
nee. Das erste vielleicht schon. Ja. Ja. Irie übrigens, wenn der Ball an seinen Oberschenkel geprallt wäre, wär er nicht vorbeigekommen.
Wäre der Ball platt gewesen.
Ja, und dann führt man 2-1. Und klar, St. Pauli versucht etwas. Die besagten Stürmer, die da auf der Bank sitzen, kamen rein. Also Metcalf, Hautonji und Kaas wurden auf jeden Fall eingewechselt. Und man hat dann versucht, ich glaube, Blessin hat davon gesprochen, dass man mit 2 Stürmern spielen wollte, mit Hautonji und einem, der um ihn rum schwirrt, und hat halt versucht, irgendwie den Ausgleich zu machen. Auf Freiburger Seite waren die Wechsel in der Schlussphase Höhler für Matanovic und dann später Osterhage für Mansambi. Und eigentlich waren eher Freiburger Chancen in der Schlussphase zu verzeichnen als St. Pauli. Also es gab diese eine Doppelchance von Mansambi.
Wo Höhler erstmal seine Klasse aufblitzen lässt.
Ja, ne? Ja, ganz genau.
Per Hacke. Das war auch wieder ein wahnsinnig schöner Spielzug. Scherhand, Höhler per Hacke auf Mansambi, der dadurch echt viel Platz hat. Und Yuito rennt halt rechts davon eigentlich auch wieder tief. Also der hatte irgendwie noch ein paar Körner, das hat mir gut gefallen. Schon, ich weiß nicht, aber Mansambi hätte den schon auch machen können, gerade in diesem zweiten Schuss, da war das Tor eigentlich leer, ne?
Ich habe ja vorhin gesagt, dass ja die Sicht besser war in der Ecke, wo wir standen. Also wir haben gejubelt und haben uns schon gefreut, dass Mansambi zu uns rennt endlich und jetzt mit uns ein Tor bejubelt, nachdem ja davor das Abseits-Tor von Irie und dann das zweite Matanovic-Treffer, die alle auf der anderen Seite waren. Hat kurz gedauert, bis wir gemerkt haben, wieso jubelt er denn nicht weiter? Ich habe den ganz klar drin gesehen und habe nicht gemerkt, dass er an den Außen, ans Außennetz ging.
Ja, Osterhage sicherlich ein guter Spieler, um ihn dann einzuwechseln, um eine Führung über die Zeit zu bringen. Es gab noch ein Abseitstor von Scherhand und ganz, ganz am Ende in der 98. Minute gab es noch einen letzten Schuss von St. Pauli, aber man konnte den Sieg über die Zeit retten. Das war jetzt nicht, also war dann gut vom SC, fand ich. Ich fand 7 Minuten Nachspielzeit relativ lange. Ich weiß nicht warum, aber.
VR-Checks halt, ne?
Ja, also Abseits, wegen dem Tor Abseits und so. Und so. Ja. Und ja, also so richtig zwingend und qualitativ herausragend war das dann auch nicht von St. Pauli dann in der Schlussphase. Also die hätten halt das Spiel in anderen Phasen dieses Spiels für sich entscheiden müssen. Ja, dass sowas wie Yuito, dass da am Ende noch Körner waren, hat mich positiv überrascht nach dem Euroleague-Spiel. Also da war er ja nicht der Einzige, sondern man konnte das dann über die Zeit retten. Jetzt ist ja Länderspielpause, können Sie die Beine hochlegen.
Ich würde vielleicht zum Abschluss, weil wir das so gar nicht thematisiert haben, aber weil es ein Thema im Spiel war, ist die Leistung von Bart Stübner an der Pfeife. Weil nach dem Spiel ein riesiges, gellendes Pfeifkonzert entstanden ist, als Bart Stübner vom Platz ist, weil die St. Pauli-Fans sich sehr darüber aufgeregt haben, unter anderem bei den Aktionen vom, war das 1-1, glaube ich, 2-1, wo es mehrere mögliche Foulspiele im Voraus gab. Im Nachhinein betrachtet hat auch Jannik gerade Millanton zugegeben, wenn man sich die Situation ansieht, gibt es unter anderem Situationen dort, die schlicht kein Foul sind. Auch unter der Betrachtung erst recht nicht, wie Bart Stübner dieses Spiel geleitet hat, denn er hat das sehr, sehr großzügig geleitet auf beiden Seiten mit einer, finde ich, sehr, sehr klaren Linie. Also es war nicht wechselhaft, sondern er hat recht früh eine lange Leine gelassen, das aber auch wirklich durchgezogen. Und natürlich auch die sehr krassen Emotionen, die entstanden sind bei diesen Fouls oder möglichen Fouls, werden beispielsweise auch dadurch weggemacht, dass die gar nicht direkt dazu geführt haben, dass dieses Tor entsteht. Also der SC spielt dann den Ball dann doch zurück über Artubolo, sogar noch über die eigenen Reihen, bis dann das Tor entsteht. Aber zumindest beim Spiel direkt und Stadionatmosphäre, und du verlierst dieses Spiel, du bist gefrustet, du hast einen Schiri, der nicht pfeift. Es kommt ja auch zum Schluss, kommt ja, glaube ich, Fujita im Strafraum nochmal zu Fall, auch kein Elfer. Aber da ist natürlich dann viele Aktionen aus Stadionsicht, und ich kann das so gut nachvollziehen. Das Verpfiffen, das ich heute sage, ist ein sehr großes Stadionverpfiffen. Einfach weil man im Stadion, gerade wenn sich dann viel aufsummiert, dann in solchen Situationen entlädt. Davon beiseite aber wirklich sagen, das war eine sehr, sehr gute Leitung von Bart Stübner und vom Team in diesem Spiel. muss man auch mal sagen, und gerade auf den Plessin-Kommentar, dass der SC mit 12 Mann gespielt hat, daran war, wenn man das auch nochmal in Ruhe analysiert, einfach wirklich nichts dran.
Ja, das ist Quatsch. Ich fand die Leine, also mir war die Leine ein bisschen zu lang. Ich finde es immer so komisch, wenn also wenn in einem Spiel dann Sachen nicht gepfiffen werden, von denen man gewohnt ist, dass sie halt gepfiffen werden. Ich glaube, damit kann man sich immer etwas Unruhe ins Haus holen auch so. Deswegen kann ich dann verstehen, dass es diese Unruhe gab. Auch wenn ich, also genau, Paddy, absolut so wie du es gesagt hast, fand ich das auch grundsätzlich jetzt nicht schlecht gepfiffen. Aber ein bisschen ungewohnt war es schon.
Es gab zwei Situationen, wo der SC einen Pfiff nicht bekommen hat, die sie vermutlich nach Regelwerk bekommen müssten und bei 90% der Schiris bekommen würden und bei ihm nicht. Und deswegen fand ich das dann völlig okay, dass man das, also es war einfach wirklich konsequent. Das war dieses klassische Freiburg-Spieler steht vor dem Ball, beugt sich über, kriegt den Schubser von hinten, fällt drauf und nimmt die mit den Armen in die Hand. Mansambi einmal, ich glaube, Irie das andere Mal, ja, Höhler hatte sowas auch oder im Zweifel hätte das Höhler in 100 anderen Spielen gehabt, ne? Also so eine klassische Taktik und es ist ja meistens dann auch ein Foul, aber in dem Fall war es irgendwie sehr klar, man wartet nur auf den Kontakt und dann fällt man. Und ich finde es wirklich angenehm, wenn Schiris einfach sagen, nö, bleib halt stehen. Und dann muss man aber natürlich auch eine entsprechende Linie fahren und dementsprechend fand ich das insgesamt sehr konsequent. Sagt sich natürlich als Sieger etwas leichter.
So, ich finde eigentlich auch komisch, dass also das Ding irgendwie danach aufzumachen nach dieser zweiten Halbzeit. Also weil, ich meine, ich habe jetzt schon bei der ersten Halbzeit gesagt, ich fand Freiburg dann jetzt nicht unbedingt schlechter und deswegen finde ich über 90 Minuten gesehen halt, Freiburg ist dermaßen verdienter Gewinner. Ja, also gerade nach dem Auswärtsspiel, nach so einem Europa-League-Ding, ich war sehr, sehr zufrieden.
Ich glaube halt, also da ist halt einfach sehr, sehr viel Frust dabei in so einer Situation. Du bist halt einfach im Abstiegskampf mit drin. Du verlierst ein Spiel nach Führung. Du hast eigentlich vor allem in der ersten Halbzeit ein gutes Team gesehen und dann kommen halt so eine lange Leine vom Schiedsrichter zu. Dass das drüber war, der Kommentar von Plessin, ist, glaube ich, klar, aber wir hatten ja vorhin auch erwähnt, wie der Streich zum Beispiel mal reagiert hat. Du stehst halt da richtig, richtig unter Feuer im Abstiegskampf und nochmal anders, als wenn es darum geht, spielst du um Europa oder verspielst du Europa. Da ist halt die Fallhöhe eine ganz, ganz andere und dass da auch, glaube ich, die Nerven deutlich angespannter sind und vielleicht auch blank liegen, kann man, glaube ich, schon verstehen. Und da kann man dann, glaube ich, auch keine Objektivität in vielerlei Hinsicht erwarten. Voll.
Dann kommen wir doch zum Spieler des Spiels und vielleicht doch Erwähnungen, falls ihr jemanden auf dem Radar habt. Ich kann mich mal so herannähern, dass Matanovic in der Community auf jeden Fall mit Abstand gewonnen hat. Nummer zwei war klar Yuito, der wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, haben wir ja die Szenen erwähnt. Und es gab aber auch noch Special Mentions für die zwei Einwechsler, Irie und Lienhardt. Vielleicht möchte ich zu Lienhardt noch mal ein paar Worte sagen, dass ich es sehr, sehr cool finde, dass der jetzt eine Halbzeit im Köcher hat. Jetzt ist Länderspielpause. Und dann wird er für eine nicht ganz irrelevante Phase für den SC Freiburg anscheinend wieder voll zur Verfügung stehen. Das ist schon sehr wichtig. Und wie man es dann angeht mit Ogbus, Lienhardt, Ginter, wird man dann sehen. Wahrscheinlich wird es auf Dauer Ginter, Lienhardt wieder werden. Er fährt mit zur Nationalmannschaft. Aber das sind zwei Testspiele, beide in Wien. Ich hoffe, dass man da ein bisschen Belastungssteuerung macht und nicht 180 Minuten verheizt. Wer ist euer Spieler des Spiels? Matanovic? Matanovic? Matanovic?
Also objektiv muss es Matanovic sein. Zwei Tore, krasses Spiel, alte Wirkungsstelle, da gibt es sehr, sehr viel. Aber du hast ein bisschen mehr die Worte vorweggenommen, weil ich gehe nämlich wirklich mit Philipp Lienhardt, weil ich es wirklich, wirklich krass fand, wie das Spiel des SC sich von hinten raus geändert hat nach seiner Einwechslung. Und mir das wahnsinnig Freude bereitet hat, den Spielaufbau über ihn zu sehen. Und man, also mir zumindest bewusst wurde, ich finde nämlich sehr, sehr cool, wie der SC in den letzten Wochen immer besser wird, Dinge mit dem Ball anzustellen. Aber eine der großen Problematik war sehr häufig, wirklich aus der Innenverteidigung Dinge entstehen zu lassen. Und das jetzt, wo Lienhardt nach vielen Wochen wieder mal dabei war und eine komplette Halbzeit gespielt hat, wurde mir erstmal bewusst, was für eine krasse Qualität er da mitbringt in dieser Thematik. Und das wieder zu sehen, dann natürlich in verbunden mit der Halbzeit, in der dann auch die zwei Tore fallen, führt dann schon dazu, dass ich sagen muss, hey, ich gehe mit Philipp Lienhardt an der Stelle. weil das für mich sehr, sehr viel von dem Impact und dem Vibe der zweiten Halbzeit ausgemacht hat.
Ja, ich würde dran anknüpfen, also weil ich auch noch ein, zwei Sachen zu Lienhardt sagen wollte, nämlich, dass ich in Anfang der Saison, letzte Saison auch schon manchmal das Gefühl hatte, Lienhardt ist mir so ein bisschen zu dominant und das finde ich, killt man, also hat manchmal auch so den Flow gekillt, dass er den Ball nicht an Grifo abgibt und so Sachen, das fand ich manchmal auch ein bisschen nervig und dann als er weg war, wurde er von Rosenfelder ganz gut ersetzt und das war dann, ja, also deswegen ist es mir erstmal nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo er halt wiederkommt, habe ich dann gemerkt, was gefehlt hat, ja, also genau, auch wieder, Paddy, so wie du es gesagt hast, und ich finde den Unterschied dann halt doch riesig mit dem Ball und ich glaube auch, da kommt jetzt was. Ich würde auch noch Mansambi kurz erwähnen, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat und jetzt echt einfach fit zu sein scheint. Ich gehe trotzdem mit Matanovic.
Ich gehe auch mit Matanovic.
Ich auch. Aber bevor ich nochmal Hate kriege für meine Irie-Kritik vorhin, ich fand ihn wirklich mit dem Ball toll und möchte ihn da loben. Und Yuito kannst du eigentlich auch immer reinschmeißen und bist auch nie falsch, wenn du ihn, halt nicht nie, aber bist auch in dem Spiel nicht falsch, wenn du ihn als vielleicht wichtigsten Spieler siehst oder so.
Also wenn sie alle fit sind?
Schon fun.
Ist schon gut, ne? Mit Lienhardt, Ginter, Mansambi, Yuito, Eggestein sichert ein bisschen ab. Matanovic, Grifo, Beste und dann Scherhand, Irie einwechseln. Das ist schon gut.
Also wir kriegen auf doch einen Titel Fall dieses Jahr, sagst du. Wenn alle fit bleiben.
Zwei.
Wir kommen gleich wieder zum SC. So, die anderen SC-Teams. Die SC-Frauen, ich weise auf eine sehr schöne weitere Frauenfolge von euch hin, die ihr aufgenommen habt. Bitte könnt ihr gerne reinhören. Allerdings hat der SC 2:0 in Leipzig verloren. Und das ist rather nervig, richtig?
Ja, genau. Wir machen nach den zwei Spielen jetzt vom SC ein bisschen längeres was dazu. Das heißt, wir werden es auch nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Aber verliert 2:0 in Leipzig. Die sind gut drauf, aber trotzdem. Damit verabschiedet man sich endgültig aus den vorderen Plätzen. Und weil wir es in der Folge davon hatten, man ist jetzt immer noch auf dem vorletzten Platz der Auswärtstabelle. Und das, obwohl man jetzt da keine Spiele groß mehr Rückstand hat, das ist schon ziemlich düster hinter allen Aufsteigerinnen und hinter Jena und so. Macht wenig Spaß, den SC auswärts zu gucken. Mein Beileid an alle, die das dann auch immer fahren. Und ja, war jetzt kein fürchterliches Spiel, aber es war ein nerviges Spiel. Und dann hat man nächste Woche direkt mit Hoffenheim einen echt guten Gegner. Und wäre nett, wenn man sich da zu Hause, weil wenigstens die gute Heimbilanz aufrechterhält.
Vielleicht an der Stelle nur ganz kurz nervig die gelb-rote Karte von Nicolo Schuku. Das heißt, jetzt eigentlich eine Spielerin, die sehr, sehr gut drauf war, die wir auch extra erwähnt haben in unserer letzten Folge, sammelt sich direkt die Karte und fehlt bei dem eigentlich sehr coolen Heimspiel am kommenden Sonntag.
Die zweite Mannschaft hat gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnatz 2:1 verloren, dümpelt also weiterhin da unten rum. Genau, das war quasi ein direkter Konkurrent. Die sind jetzt 6 Punkte vor uns, sind jetzt, also waren 3 Punkte vor uns vor dem Spiel, logischerweise. Das Tor von Patrick Lienhardt. Patrick Röttele ist jetzt nicht im Podcast hier dabei. Der würde wahrscheinlich wieder draufhauen und warum der Trainer immer noch Trainer ist. Aber ja, das ist echt nicht gut, diese Saison. Am Samstag spielt man gegen FSV Frankfurt um 14 Uhr in Freiburg. Muss man mal gucken, was da so geht und was da so passiert nach der Saison. Und die U19 hat im Verbandspokal durch den kleinen Bruder von Mika Bauer, namentlich Kimi Bauer, 3:2 gewonnen und ist jetzt im Halbfinale gegen Offenburg und spielt am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Also Mika Bauer hat einen kleinen Bruder, der beim SC spielt. Wusste ich davor auch nicht. Paddy sah so aus, als ob er es wusste.
Nö, ich wusste das auch nicht. Ich weiß nur, dass Mika Bauer für die U21-Nationalmannschaft nachnominiert wurde. Ja, vielleicht Rückholaktionen von ehemaligen Jugendspielern sind ja teilweise erfolgreich.
So, dann gehe ich kurz durch die Leihspieler. Robert Wagner hat 2-1 mit Dresden in Paderborn verloren, hat durchgespielt und sah von den Bewertungen ganz gut aus. Gesehen habe ich nichts. Berker Yilmaz hat 3-0 gegen Kaiserslautern gewonnen mit Nürnberg. Auch sehr gute Stats. Florent Muslija hat mit Fortuna Düsseldorf 2-5 gegen die Hertha verloren und hat durchgespielt. Noah Weißhaupt war nicht im Kader beim 1-0-Sieg gegen Braunschweig. Das waren die Zweitligaspieler. Dann haben wir noch Merlin Röhl, der beim 13-0-Sieg gegen Chelsea erst in der Schlussphase eingewechselt wurde. Junior Adamu, der bei der 2-0-Niederlage von Celtic gegen Dundee United in der 75. Minute erst eingewechselt wurde. Rückschlag im Kampf gegen Alexander Schwolo. Die führen immer noch die schottische Liga an, die Hearts. Und Erin Dingci bei Heidenheim. Und dann kommen wir zur Bundesliga, hat 3-3 gegen Leverkusen gespielt und dort auch durchgespielt. Und das Heidenheim 3-3 gegen Leverkusen war doch sehr überraschend, möchte ich doch meinen. Allerdings waren auch ein paar andere torreiche Spiele in der Bundesliga. Habt ihr was gesehen? Köln-Gladbach ist, glaube ich, das Spannendste. 3-3 und Trainer entlassen, wie wir heute wissen. Kwasniok. Hat da jemand eine Meinung zu? Ansonsten hört den Rasenfunk.
Ja, Patrick hat da schon alles gesagt eigentlich, ne?
Ja, kann man auch generell sehr, sehr, sehr guter Auftritt von Patrick im Rasenfunk, kann man auf jeden Fall nochmal ins Herz legen. Also auch wirklich so, hab schon mal ihm geschrieben, es ärgert fast, dass der SC einfach keine so taktisch wahnsinnig flick oder ständig variable Mannschaft ist, die irgendwie ständig was anderes ausprobiert, wie man es irgendwie vor ein paar Jahren noch gemacht hat, weil er sehr, sehr gut darin ist, so größere taktische Zusammenhänge auf eine Art herüberzubringen, die sehr simpel ankommt. Und das kann man beim SC nicht so oft zeigen, weil man dann doch eher so 2-3 Ideen hat und dann sehr Detailanpassungen vornimmt. Ich habe tatsächlich von dem Spiel nicht so viel gesehen, sondern danach die Highlights und so. Aber ich habe dann ich habe bei der Konferenz eingeschaltet in der 10. Minute, da war das fucking Derby halt schon halb rum quasi. Und fand aber, das war ein schöner Gegenspieltag zu dem fürchterlichen Spieltag letzte Woche in Sachen Torerfolgen, dass man dann mit 2-3-3s, einem 3-2 und einem 5-0 und 4-0 immerhin mal was zu sehen bekommen hat. Ich glaube, für die Liga selbst ist halt nichts, was mich irgendwie krass überrascht hat. Am ehesten, und das ist jetzt nicht überraschend, aber interessant, dass Mainz tatsächlich noch den Last-Second-Sieg holt und dass halt Urs Fischer damit endgültig Mainz da in Rekordzeit rausgeholt hat. Und wenn die noch ein bisschen früher angefangen hätten, dann würden die halt wie so oft bei Mainz in der Rückrunde um Europa mitspielen.
Ja, ich würde jetzt auch gerne mich über Frankfurt lustig machen, aber da in 2 Spieltagen Freiburg gegen Mainz spielt, bin ich da sehr zurückhaltend, weil die sind schon krass. Also ja, ich habe ein bisschen Schiss. Gerade wenn, ja, weil
Celta Vigo ist davor und danach bei den Mainz-Spielen.
Also. Ja, das Gute ist, bei Mainz ist es halt Straßburg immerhin.
Ja, die spielen auch.
Ja, aber trotzdem, das wird echt hart. Und ich kann mir halt auch vorstellen, jetzt bei diesem Freiburg gegen Eintracht-Ding, dass, also die Eintracht ist echt nicht so gut, aber ich glaube, ihre Spiele sind noch gut genug. Das Restprogramm ist irgendwie in Ordnung. Das Restprogramm von Freiburg ist, finde ich, nicht so leicht und deswegen glaube ich nicht, dass es ganz reichen wird.
Aber es ist schon sehr lustig mitzubekommen, wie die Nerven ein bisschen blank in Frankfurt liegen und wie da so der ganze LinkedIn-Hype schon beginnt, gerade ein wenig zu straucheln. Das finde ich
sehr lustig. Alter, die Riera hat wieder so, sorry fürs Unterbrechen, Riera hat wieder so lustige Instagram-Stories raus. Also es ist so wild. We stay together. You can't win every game. The feeling of a win will come back. Trust me. So, es ist geil.
Es ist aber auch ein
der macht Ding mich fertig.
Der Frankfurter Medien, die wirklich aus dem Nichts jetzt beschlossen haben, so, nee, wir switchen von Hofberichterstattung zu tiefe Krisenberichterstattung, weil die dann aus seinen Worten das, naja, also weil eigentlich sagt er sowas wie, naja, die Lücken. Klar, ist schwierig da, auch gegen Heidenheim und was ist schwierig und so, aber die Lücken muss man halt dann auch finden als Spieler. Und das ist dann die Aufgabe und der Unterschied zwischen einem 50-Millionen-Spieler und einem 5-Millionen-Spieler und so. Das war keine wilde Aussage. Und daraus wurde dann so gemacht, Riera geht auf die Spieler los und so. Also Thema schwieriges Umfeld ist manchmal auch hier auf jeden Fall ein Ding. Und ich glaube, wenn ich jetzt schon den Frankfurter Trainer verteidige, dann war das vielleicht wirklich ein bisschen drüber.
Schau dir die Insta-Stories an.
Ja, yeah, es war sehr funny und das bleibt auch so. Zum Restprogramm würde ich vielleicht noch sagen, das ist tatsächlich relativ identisch, weil der SC hat auch noch Heidenheim, Wolfsburg, Hamburg und so. Da ist eher die Frage, wie gut man halt auswärts punkten kann. Weil, also Frankfurt muss auch noch am Schluss, letzte beiden Spieltage, Dortmund, Stuttgart, Leipzig ist noch auf dem Programm. Also da, ich glaube, das nimmt sich tatsächlich nicht so viel.
Ja. Aber vielleicht noch mal, weil ich damals den Rasenfunk gehört hat, bevor Riera übernommen hatten, da war irgendeiner von den eher nerdigen Leuten da, der gesagt hat, er findet es halt spannend, weil Riera ist jetzt schon jemand, der im Prinzip die Topmöller-Anfangsgeschichte halt so ein bisschen weitermacht, ne? Also Positionsspielen versuchen halt diesen Switch von wir sind ein Umschaltteam zu schaffen zu einem wir sind ein Ballbesitzteam positionsmäßig. Und dass das halt eben das Schwierigste ist, das wissen irgendwie alle so ein bisschen. Ich habe aber auch fast ein bisschen das Gefühl, es ist etwas outdated. Also dieses Positionsspiel, was nicht so dynamisch ist, das ist eigentlich nicht mehr unbedingt, also das ist so Guardiola-Style, das ist nicht so en vogue gerade. Aber ja, ich habe das Gefühl, ich sehe das bei Riera eigentlich auch, dass das so Guardiola-Van Gaal-mäßig alles ein bisschen statisch von links nach rechts ist. Mal gucken, ob er sich da anpassen kann.
Also ich fand's lustig und habe mich gefreut. Und es ist nur noch ein Punkt Richtung Frankfurt. Dieses Duell darf gerne noch ein bisschen weitergehen. Wenn man ein bisschen weiter hochschaut in der Tabelle, ist es auf jeden Fall spannend, dass Leipzig Hoffenheim 5-0 weggeschrotet hat und eben dieses Unentschieden von Leverkusen in Heidenheim. Das ist schon spannend, dass, also ja, dieser Kampf von Platz 3 bis Platz 6 ist halt einer, der in der Liga noch spannend ist, wenn es andere Vereine wären, aber wer da am Ende wo landet, kann man ja trotzdem spannend finden.
Apropos Werder.
Genau, geil.
Geil, ne?
Ja. Total.
Also es war, glaube ich, auch nicht so verdient, dass Werder da 1-0 gewinnt.
Egal.
Ja. Hey, hoffentlich, also vielleicht steigen die ab.
Also Wolfsburg, für die, ja, die es nicht mitbekommen haben. 0-1 gegen Werder Bremen zu Hause. 7000 Bremen-Fans. Ich finde es sehr schön, was
und
da passiert.
Und ordentliche Ausschreitungen mal wieder. Schon die letzten ein, zwei Jahre, wenn Bremen auswärts in Wolfsburg unterwegs war, massives Polizeiaufgebot der niedersächsischen Polizei, Polizeihubschrauber unterwegs gewesen beim Fanmarsch und dann gab es fast schon zwangsläufig irgendwie ein Clash zwischen Ultras und der Polizei beim Eingang, nach dem Eingang in den Block, in den Gästeblock. Festnahmen, Verletzte. Nicht schön, was man dort auf Videos gesehen hat. Ohne jetzt genau, also ich habe jetzt mich wenig drüber belesen, was jetzt die womöglichen Auslöser waren. Aber es ist schon krass. Man hat auch Ausschreitungen gehabt beim Derby Köln Gladbach am Bahnhof, wo heute die Fanhilfe Mönchengladbach auch Videos veröffentlicht hat. Es ist irgendwie krass, wie häufig man mittlerweile Geschichten außerhalb vom Stadion mit irgendwelchen Clashes mitbekommt. Und gerade in Wolfsburg muss man leider sagen, um auf das zurückzukommen, ist es leider nichts Neues. Die Polizeipräsenz in Wolfsburg als Auswärtsfan ist schon krass. Und warum es gerade Werder Bremen jetzt die letzten ein, zwei Jahre so trifft bei deren Auswärtsspielen. Also es gab ja, ich glaube, vor zwei Jahren war das, wo sie letztendlich nicht mal vom Bahnhof in Richtung Stadion gelassen wurden, trotz Fansprinter und angemeldetem Fanmarsch und allem drum und dran. Ist irgendwie ein bisschen verrückt, was da in Niedersachsen los ist. Auch ja, Hannover, Braunschweig gab es ja auch wieder Probleme. Gut, das ist halt auch Niedersachsen-Derby, da gibt es eh immer Probleme. Aber da gab es ja die letzten Jahre auch viel. Und da läuft auf jeden Fall einiges schief, was so die Relation zwischen Fußball und Polizeipräsenz angeht.
Empfehle das Interview bei 11 Freunde von Marie Burmeister von der Grün-Weißen Hilfe, die da mit 11 Freunde drüber gesprochen hat. Ich fand, sehr gut dargestellt hat und das Ganze ist auch paywallfrei. Kann man sich auf jeden Fall auch nochmal reinlesen. Ich glaube, es gerade bei dem Ding, also wo halt wirklich schon medial tagelang bis wochenlang scharf gemacht wurde gegen Bremen, was wirklich nicht erklärbar ist, also weil es da überhaupt keine, also es ist überhaupt kein Problem mit Heimfans oder sowas, also es gibt da auch eigentlich nie Probleme groß. Und das ist wirklich ein reines, bring die Leute ins Stadion und bring sie wieder raus, Problem. Und wenn das bei immer einem Gastgeberverein nicht funktioniert, dann ist ja irgendwie klar, wer hier der Geisterfahrer ist. Das ist halt immer wieder in Wolfsburg, es gibt immer wieder Probleme in Leverkusen und so. Und dann kann man ja irgendwann auch mal sehen, wo die Einlassproblematiken und so weiter liegen.
Genau. Um kurz den Deckel auf die Bundesliga zu machen, eben Köln-Gladbach hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, Kwasniak wurde jetzt entlassen nach dem Spiel. Beide mittendrin im Abstiegskampf, war ein recht ansehnliches Spiel mit vielen Toren, aber ja, Köln muss jetzt was machen von der Länderspielpause. Kwasniak stand ja auch aufgrund seiner Art oft in der Kritik. Dortmund-Hamburg habe ich gesehen, Hamburg hatte da echt eine gute erste Halbzeit hingelegt und Dortmund konnte das drehen. Haben auch ein paar Elfmeter bekommen, haben viele gesagt, ja, ja, nur deswegen hat es Dortmund geschafft. Ich fand das tatsächlich ganz gut von Dortmund, weil sie die Elfmeter erzwungen haben. Und Stuttgart gewinnt 5-2 in Augsburg mit einem gut aufgelegten Dennis Undaff, der ja jetzt zur Nationalmannschaft fährt. So, und das letzte Spiel ist Bayern München und das ist unser kommender Gegner. Die haben 14-0 gegen Union Berlin gewonnen. Ja, die sind krass drauf, das braucht man, glaube ich, nicht erwähnen. Ich glaube, die einzigen zwei Niederlagen in dieser Saison sind gegen Arsenal und natürlich gegen Augsburg. Und was ich kurz noch thematisieren wollte, bevor wir darüber sprechen wollen, ob da was drin ist. Also man hat ein Heimspiel gegen Bayern München, aber auf Freiburger Seite sind Mansambi, Matanovic, Irigé, Juito, Lienhardt und Bruno Ogbus mit der Nationalmannschaft unterwegs. Die meisten haben nicht so die elendslangen Reisen, außer Matanovic, der zweimal in der USA spielt mit Kroatien. Irigé ist noch in Afrika unterwegs, das ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger. Aber wenn man das als Nachteil sehen möchte, muss man mal nach Bayern schauen, weil da sind insgesamt 15 Spieler unterwegs. Auch viele, glaube ich, in der USA mit ihren Länderspielen. Und ja, ich rede mir das natürlich schön, dass da was geht. Wenn man sagen möchte, oh, Freiburg spielt dann unter der Woche danach gegen Celta Vigo, könnte man genauso sagen, Bayern spielt danach am Dienstag gegen Real Madrid. Also das Argument zählt für mich nicht, dass man da für die Euroleague schont, weil ich glaube, für Bayern München ist das Spiel gegen Real Madrid vielleicht noch ein bisschen wichtiger als das gegen den SC Freiburg bei der Tabellenkonstellation. Mischa, ist Bayern trotzdem einfach gut genug, dass meine ganz schöne Rederei da nicht zu Trage kommt?
Ja.
Ich habe extra dich gefragt, weil ich wusste, da kommt eine klare Antwort.
Es ist der falsche Zeitpunkt. Es gab ja mal einen Zeitpunkt vor ein paar Wochen, da hat Bayern ein bisschen geschwächelt. Ich hätte das Gefühl, dass Freiburgs Ansatz trotzdem dann nicht der gewesen wäre, mit dem man gegen Bayern irgendwie gewinnt. Weil es dann schon eher so noch mehr Defensive und Umschaltspiel war, womit man denen da ein bisschen wehtun konnte. Hier Union hat es ja ein paar Mal gut gemacht und so. Ja, ich finde es schon ein bisschen doof, dass das Bayern-Spiel direkt vor Celta Vigo ist, einfach weil die Bayern-Spieler schon auch immer so wahnsinnig intensiv sind, weil Bayern halt rennt wie blöd und Freiburg dann auch immer da mitrennt und das so Spiele sind mit 125 plus Kilometer Laufdistanz. Ja. Ich hätte es gern einfach nach den beiden Celta Vigo spielen und dann meinetwegen 6-0 auf den Kopf bekommen.
Nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube nicht, dass man sich da irgendwas ausrechnen sollte. Fußball ist schön, weil es immer trotzdem geht, aber dieses Bayern könnte noch 5 weitere Negativpunkte haben und das ist vermutlich egal. Und ich finde die Negativpunkte jetzt auch nicht so wild. Die sind ja, also die kennen das ja, die sind immer unterwegs nach Länderspielpausen, die spielen danach nicht schlechter. Also das ist leider kein Ding bei denen.
Ihr habt mich noch nicht überzeugt.
Das einzige Argument wäre ja quasi dieses Länderspielpause-Ding, ne? Und das ist einfach nachweislich kein Effekt bei Bayern München.
Aber es ist ein Effekt für den SC Freiburg. So, ich will da jetzt direkt einhaken, denn weil Igor Matanovic deutsche Zeit Mittwochmorgens erst sein zweites Länderspiel hat, wird der bestimmt erst irgendwann im Laufe des Freitags nach Freiburg zurückkommen und keine Option sein für die Startelf. Das bedeutet im Umkehrschluss, Lukas Höhler wird spielen vorne drin. Und wenn Lukas Höhler irgendwo gerne dann Tore macht, dann gegen den FC Bayern München. So.
Das überzeugt mich jetzt wiederum ein bisschen.
Dann verliert man vielleicht 1-6, aber man macht ein Tor.
Ihr glaubt, das macht gar nichts aus, dass die gar nicht trainieren können, ja?
Nee, weil das machen sie ja, also die sind ja jede Länderspielpause mit dem kompletten Kader weg. Also das ist ja nicht neu oder
ja,
so.
Ja, aber sie spielen gegen Real Madrid am Dienstag.
Die hassen trainieren.
Die brauchen kein Training, die rotzen dich aus dem, die können morgens um 6 aus der Kneipe. Nee, das können sie nicht, weil die trinken natürlich alle nicht, die essen nur irgendwelches gesundes Blablabla-Zeug, aber die könnten von ihrem Schönheitsnap aufwachen und
gehen Acai Bowls essen.
Ja, ja, könnten direkt ja gerade so eine ihr teures Müsli gegessen haben und dann würden sie dich immer noch weghauen.
Freiburg ist das Training.
Aber ich sage, es ist Ostern, man kann ja auch ein Wunder kriegen.
Ja, also ich glaube, das Hinspiel fand ich halt schon noch ein bisschen hart, dass Freiburg halt so gut reinstartet, 2-0 führt und dann macht Bayern dieses Meme mit diesem Typen vor der Playstation, der dann sich so ein bisschen aufrichtet, ne? Ja. Und dann steht 6-2. Das ist so, ja, danke.
Wenn es unter den Hörern oder Hörerinnen hoffnungslose Optimisten wie mich gibt, meldet euch bei mir. Ich bin hier in der falschen Gruppe.
Alex will den Football wieder aufgestellt bekommen, damit er noch diesmal wirklich trifft.
Ja.
Nur weil es einmal dieses Pokalspiel gab,
ja,
wo du auch da warst.
Ja.
Ich glaube, es war auch echt schön. Ich verstehe, dass das viel mit einem gemacht hat. Aber ich glaube, irgendwann muss man auch mal Abschied nehmen.
Nein.
Im Pokalfinale bin ich auf komplett optimistisch.
Gegen Bayern?
Ja, da kann man vielleicht auch nochmal ganz kurz...
Wie kann man beim Pokalfinale optimistisch gegen Bayern München sein, aber nicht, wenn die auf Länderspielreise sind und danach gegen Real Madrid spielen?
Weil Länderspielpause egal ist und weil das ein Heimspiel für Freiburg ist, die danach gegen Celta Vigo spielen. Ich möchte nicht, dass sie hier alles gegen Bayern investieren.
Du gewinnst gegen Bayern und bist so im Flow, dass
ja,
du,
famously hat es beim SC Freiburg immer sehr gut getan, gegen Bayern München zu gewinnen zu Hause.
Okay. Immerhin musst du danach nicht auswärts nach Hannover, sondern spielst zu Hause gegen Celta Vigo. Ist doch eigentlich...
Ja. Die Welt ist gut.
Es gibt noch... haben wir gegen Bayern gewonnen und danach in der Woche Europapokal gespielt? Ja, vielleicht wird es mal Zeit für eine neue Statistik.
Ich fahre ja trotzdem hin und wenn das Spiel losgeht, erwarte ich natürlich auch einen Punkt.
Okay.
Aber extrem... mit extrem schwacher Laufleistung.
Ja.
Das wäre mir das Wichtigste eigentlich.
Punkt mit angezogener Handbremse.
Ja. Glaubt ihr, eine letzte Frage, glaubt ihr, man wird in der Aufstellung auf SC-Seite, also ja, Höhler wird für Matanovic spielen, fair. Aber glaubt ihr, man wird von der Aufstellung so herangehen, dass das Celta Vigo-Spiel wichtiger ist als das Bayern-Spiel, wenn man jetzt Mischas die Spiele sind so intensiv und das könnte doch sehr schlauchen Argument die Waagschale wirft.
Ich fände es gut, aber Irie von Anfang an. Naja, vor allem, ich glaube, was ich halt machen würde, wäre 5-5-2-3 mit Ogbus, Ginter, Lienhardt und Treu auf rechts, Makengo auf links und ja, dann gerne Eggestein, Osterhage. Und vorne Höhler, Suzuki und Mansambi.
Ja.
Ich gehe nicht davon aus, dass irgendwie Freiburger Trainer mal tatsächlich ein Spiel abschenken. Das ist einfach kein Ding beim SC. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie du es irgendwie abschenkend aufstellst oder so. Es sind
wir haben
auch
ja keine
Tage
Leute. Wir können ja nicht mal die Ausstellung. Der Kader ist zu klein.
Danke. Es sind 5 Tage danach. Also ich finde schon, du kannst da einfach ganz normal spielen. Ne? Du hast das ist ein Samstagsspiel, du spielst erst am Donnerstag, das ist schon okay. Du hast da fast eine Woche Pause, das passt schon. Ich glaube, das Sonntagabend nach dem Europa League-Spiel, nachdem du die Woche davor schon irgendwie gegen Bayern rennen musstest, das könnte vielleicht dann mehr wehtun gegen Urs Fischer-Team. Ich glaube, die kommen aus der Länderspielpause, die sollen mal laufen können.
Genau, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass man halt Günther, Osterhage, Höhler, Scherhand, Irie vielleicht, je nachdem, wie es bei Irie aussieht, dass man sowas trotzdem macht.
Kübler.
Genau. Aber es war eher Streich als Schuster. Dieses spielen nur die, die zu Hause trainiert haben.
Aber es weil du gerade Günni gesagt hast, es wäre auch mal wieder Zeit für so ein geiles Günni-Dropshot-Tor. Die macht er halt auch gegen Bayern sehr gerne. Also eigentlich ist alles angerichtet. Guck mal, jetzt habe ich schon Höhler für ein Tor zugesetzt. Macht Günni auch noch eins? Haben wir schon mal zwei?
Ja, wie im Hinspiel.
6-2.
Ja, mich hast du, Paddy. Alles gut.
Top. Wie viele Tore macht Kane? Was sagt ihr da?
Eins, der, zwei, der oder verletzt drei? Sich bei der Nationalmannschaft.
Oh.
Wir verletzen den für Real Madrid.
Oh, ja.
Und dann schafft er seinen Torrekord nicht.
Alle haben Angst vor Antonio Rüdiger im Champions-League-Finale und dann crasht er gegen Bruno Ogbus und zack.
Gegen Chico Höfler.
Genau.
Und Freiburg kostet sich damit selbst den zusätzlichen internationalen Platz, den man brauchen würde.
Ach, der ist doch sowieso schon weg, weil so Versagerteams wie der VfB Stuttgart einfach keine Leistung bringen.
Das stimmt.
Das ist, stimmt, ja. Aber klar, natürlich Freiburg gegen Celta Vigo und Bayern gegen Real, wenn die alle beide Spiele gewinnen, könntest du mal knapp werden vielleicht für Spanien.
Gut. Ich bedanke mich bei euch dreien und bei allen Hörern und Hörerinnen für 400 Episoden Spotcast Freiburg. Wir machen weiter und nehmen die 500. Folge ins Visier und der SC hilft uns dabei mit einer Menge an Spielen und weiter geht's. Eine schöne Woche euch.
Ciao, ciao.
Tschüss, zwei schöne Wochen, anderthalb. Ciao, ciao.
Ja, frohes Sinn.